direkt reinstürzen, denke ich.
Ja, das ist doch wunderbar. Mensch, also vielen Dank, dass das geklappt hat. Ich muss gleich mal zu Anfang sagen, dass der Tobias Köpplinger, mein Race-Partner, der hatte mir jetzt eine Nachricht geschickt und hat gesagt, ey, guck dir mal die Luisa an, was die alles schon gefahren ist, ist ja unglaublich, ey, mit der musst du mal sprechen. So, und ich hatte das natürlich schon so ein bisschen auf dem Zettel, ne, so,
ja.
Aber das, also, ich habe natürlich den Podcast bei den Gravel, wie heißt es, Gravel, warte mal, Mist jetzt, ne, wenn man es wissen muss, dann ich hoffe, dass wir mal bei Gravel Time, genau.
Gravel Time, genau.
Hier fiel es auch nicht ein, oder?
Oh, manchmal dann hast du auch so eine Kopfblockade. Wenn du
ja, genau. Ja,
weiß genau, wie das Logo aussieht und ich weiß auch genau, wer wir macht.
Nee, ich habe es mir gerade angeguckt und ich höre die eigentlich auch regelmäßig, ne? Und da, ich habe das noch nicht so zusammengekriegt. Das hatte so bei mir so ein bisschen geklickt und dachte mir, ja, stimmt. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, wir haben uns ja schon auf Instagram so mal hier und da ein Herz gelassen, das ist ja quasi heutzutage schon die höchste Art der Begrüßung. Deswegen, also für alle, die jetzt sich fragen, was machen die zwei eigentlich und wer bist du vor allen Dingen? Luisa Werner, stell dich doch mal bitte vor und dann fange ich an, dich zu befragen.
Okay, also vorstellen einfach völlig allgemein, was ich denke, was interessant ist, oder?
Alles, genau. Und alles, was interessant sein könnte, frage ich dich noch. Einfach, ich hänge mich da immer wieder rein.
Genau, also ich bin Luisa Werner. Ich bin ursprünglich aus Deutschland, aus Würzburg. Ich bin 27 Jahre alt. Ursprünglich, sportlich gesehen, bin ich Ruderin. Ich bin dann aber zum Radsport gekommen im Laufe meiner Ruderkarriere und habe die da einen Nagel gehängt, weil ich so gerne Rad gefahren bin. Mhm. Ich bin auch 1,5 Jahre in einem Bundesliga-Radteam mitgefahren, aber irgendwie hat mich das mit dem Fahren im Feld und das Rennenfahren, das war doch nicht so ganz meins. Mhm. Und dann bin ich zum Ultracycling gekommen, genau, und bin da jetzt auch schon ein paar Rennen gefahren, und zwar das Switzerland Ultracycling Challenge im letzten Jahr. Dann den Gravelman in Saint-Tropez. Dann bin ich Race Across France 500 gefahren und dieses Jahr eben auch Italy Divide und das Three Peaks Race.
Da quatsch ich mir gleich zu, ja.
Genau, und seit 1,5 Jahren, nee Quatsch, seit 2,5 Jahren lebe ich in Grenoble in Frankreich, wo es auch super schön zum Radfahren ist. Und
ja, ich wollte dir noch meinen ganzen Neid und Missgunst in positiver Art mitgeben für deine Insta-Stories, die jetzt gerade, also wir nehmen jetzt gerade eher auf, die Aufnahme strahle ich ein bisschen später aus, aber du warst schon wieder unterwegs und du bist auch unglaublich schon wieder Berge hochgefahren. Also ich habe das schon mal in einem anderen Podcast von mir erzählt, dass wenn ich hier 70 Kilometer fahre, dann habe ich, wenn ich es gut anstelle, 40 Höhenmeter. So. Aber du warst jetzt schon wieder unterwegs rund um Grenoble und auf dem Col de Iseran und das zweimal.
Genau, ich bin gerade in Tignes, ich bin Nachbar von Jumbo-Visma, bin ich gerade. ich bin hier gerade für ein paar Tage in Grenoble, es ist so heiß.
Ja.
Und ich mache auch Homeoffice und am Wochenende kann ich dann halt hier mal in Iseran fahren, aber ich fahre morgen auch wieder zurück.
Aha,
genau, das
okay.
Hat sich jetzt spontan ergeben und Tignes ist natürlich super, aber wird auch irgendwann langweilig, weil es halt nur hoch und runter geht und du hast quasi gar kein Stück Tal oder gar keinen Transfer.
Ja. Also, darauf lasse ich es mal ankommen. Weißt du, da würde ich sagen, das nehme ich ja gerne mal mit.
Ja, aber es ist schön, es ist entspannt, es ist auch nicht so heiß. In Grenoble ist wirklich gerade unerträglich. Ich habe eine Dachwohnung, das ist wirklich hart.
Aber das glaube ich. Also ich hatte vorhin, wir haben jetzt gerade so ein Gewitter gehabt, jetzt ist es gerade so ein bisschen okay, aber wir hatten vorhin so 35 Grad und ich bin auch im Homeoffice und ich bin echt auf der Couch weggesackt. Also ich habe gedacht, das geht so nicht. Sonst bin ich echt gut, was Kreislauf angeht. Aber wenn einmal der Ruhepuls drin ist, weißt du, bei 45 macht man auch nichts mehr. Also da ist einfach nur noch Dasein. So.
Ja, ich kann mich auch einfach nicht mehr konzentrieren.
Ja.
Das finde ich auch schwierig dann.
Apropos, du hast das so nonchalant einfach mal erzählt. Ja, ich hab gerudert und dann hatte ich da keinen Bock mehr und so. Also pass auf, ich zitiere den Ruderclub Karlstadt und liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich, also ne, so, das ist ja auch immer ein bisschen Level-Set hier. 2015 holte unsere Luisa Werner bei der U23 Ruderweltmeisterschaft im bulgarischen Plovdiv im Leichtgewichts-Doppelvierer die Bronzemedaille. Also ich habe so ein bisschen gerudert, ist jetzt vielleicht auch untertrieben. Also du warst so richtig, Rudern war so dein Ding. Wie bist du denn zum Radfahren gekommen?
Ja, Rudern war wirklich mein Ding. Das habe ich früh angefangen. Ich würde auch sagen, das ist die Sportart, die ich, ja, wahrscheinlich werde ich niemals eine Sportart mehr so gut beherrschen wie Rudern. Aber Ruderer trainieren relativ, also Rudern ist natürlich eine intensivere Sportart als Radfahren per se, weil es halt kraftlastiger ist. Aber Ruderer machen trotzdem viel anderes Training noch nebenher, meistens viel Radfahren für die Ausdauer und auch ein bisschen Krafttraining und so weiter. Und gerade ich als Leichtgewichtsruderin habe auch viel Rad gemacht, um halt eben mehr Ausdauerminuten reinzukriegen. Und das war auch viel Spinning,
Ja.
also stumpf. Aber ich bin auch viel Rennrad gefahren dann. Und irgendwann ist es so ein bisschen gekommen, dass ich einfach irgendwann viel lieber Rad gefahren bin als zu rudern. Oder beziehungsweise ich hatte dann auch Verletzungen rudern zu ungünstigen Zeitpunkten,
Ja.
wo ich dann gemerkt habe, dass ich wahnsinnig viel Zeit und Energie und auch Leidenschaft in den Sport investiere und auch in den Erfolg. Aber dass es halt ziemlich schnell auch kippen kann, wenn man zum falschen Zeitpunkt irgendwas Gesundheitliches hat.
Ja.
Und dann habe ich doch ein bisschen die Motivation verloren. Und das war auch ein längerer Prozess, das wirklich an den Nagel zu hängen, weil ich auch sehr am Rudern gehangen war. Ich will es auch immer noch nicht missen. Genau, aber dann habe ich halt auch mal den Drang verspürt, mal was anderes zu machen, einfach nach den vielen Jahren auch. Und ich glaube, es tut auch immer was gut, immer ganz gut, mal was Neues zu probieren. Und sich auch wieder verbessern zu können. Weil wenn du schon auf dem Ho ja, sorry,
War
ja.
das so eine Art, war das so eine Art Abtrainieren? Also ich habe früher Radsport trainiert, zu DDR-Zeiten beispielsweise, und dann hatte ich einen Unfall und war dann halt mehrere Wochen raus, und dann haben meine Eltern entschieden, nee, gehen wir aus dem Radsport raus, und dann haben die gesagt, okay, du musst jetzt abtrainieren, und dann habe ich halt Fußball gespielt, so. Ja? Also war es das, oder war das eher so, nö,
Also
darauf habe ich Bock und ich mache jetzt weiter auf dem gleichen Niveau?
Abtrainiert wurde noch gar nicht. Nein,
Okay.
Spaß. Nee, ich hatte schon erstmal noch echt Lust auch auf Leistungssport und ich hatte dann auch Kontakte halt über eine andere ehemalige Ruderin, die auch zum Radsport gewechselt ist, also Radrennen fahren. Und über die bin ich dann auch und über meine Wattwerte bin ich dann habe ich beim Team Stuttgart die Chance bekommen, einfach mal auszuprobieren, ob das Rennfahren mir Spaß macht. Und das fand ich auch total super, weil ich fand zu dem Zeitpunkt hatte ich auch einfach noch Lust auf Leistungssport und so weiter. Aber ich fand, das habe dann schon recht schnell gemerkt, dass Radfahren halt nicht nur Watt ist oder ja, zumal auch manche da echt eine Stange besser waren als ich. Und auch, ich fand das Fahren im Feld halt wahnsinnig anspruchsvoll und ich hatte da auch echt oft Angst und das wurde auch irgendwie nicht besser. Und ich habe auch gemerkt, hey, eigentlich sitze ich am Wochenende ganz schön viel im Auto, um zu irgendwelchen Rennen zu fahren. Und am liebsten mag ich am Radfahren eigentlich die langen Einheiten, wo ich lange auf dem Rad sitze, wo ich reise und wo ich auch was sehe. Und das hat mich irgendwie im Radfahren, das hat mir immer gut gefallen. Beim Rudern habe ich ja die Intensität immer im Boot eigentlich gemacht und nicht auf dem Rad. Und dann beim Radfahren eigentlich immer eher entspannter. Und da habe ich gemerkt, dass ich vielleicht was anderes suche im Radsport als Radrennen fahren. Ich fand es immer schön, die Mädels zu treffen und so und mit denen zusammen dann vorm Rennen zu fahren und so. Aber das Radrennenfahren an sich, das hat mir dann doch nicht so zugesagt. Und dann hatte ich auch erstmal die Schnauze voll von Leistungssport.
Kann ich verstehen,
Hatte ich auch keine Lust mehr, auch nach dem Rudern und Radrennen, die ganze Zeit Watts und Watt pro Kilo und so weiter. Und dann dachte ich, also ja, mach ich einfach noch 5 Kilo Gepäck ans Rad und dann mache ich ein bisschen Radreise. Dann ist auch
Ja, aber
egal.
ist ja die
Und dann,
beste Trainingsmethode, ne? Also manche fallen auch
ja.
mit Gewichten in den Taschen irgendwo hoch, also.
Ja, ich hatte neulich jemand gefragt beim Radfahren, wir haben einen Overnighter gemacht, er hat mich immer gefragt, trainierst du eigentlich immer mit Gewichten? Ich meine, nee, du, ich geh campen. Aber genau, ich hatte einfach mal das Bedürfnis, weiß nicht, Sport für mich zu machen und habe das ganze Leistungsmäßige nicht mehr gebraucht und bin dann halt erstmal viel Bikepacken gegangen. Und dann über die Corona-Zeit kam es dann auch, dass ich doch mal wieder Lust hatte, mich vielleicht bei was eher Kompetitiverem anzumelden und habe dann Bikepacking-Rennen mal ausprobiert.
Aber du hast ja quasi beide Seiten jetzt mit, ne? Du hast gesagt, Italy Divide, das ist ja eher so ein bisschen offroadiger, und dann, deswegen habe ich das ja auch in unserem Skript sozusagen auch same, same, but different, Three Peaks Bike Race, ne? Also
Ja.
Road und so. Also das finde ich ganz interessant. Nochmal kurz vor, weil du vorhin sagtest, so das Fahren im Feld, das lag nicht so. Ich verfolge ja jetzt gerade die Tour de France der Frauen, und da gab es ja gestern diesen brutalen brutalen Sturz da, ne? Also
ja, heftig.
Also
ja.
Wahnsinn. Ich habe das heute noch mal gesehen. Mir fällt leider der Name der Fahrerin nicht ein, die da einmal, also wie ein Pfeil, einmal noch mal durchmarschiert, ne?
Ja, ich habe das Video auch vor Augen. Ich, ja.
Oh
ja,
also unglaublich.
Australierin, glaube ich. Ja, ich weiß den Namen leider auch gerade nicht.
Ja. Aber sie saß dann wieder auf dem Rad, ne? Also so viel zum Thema. Wie heißt das, Wettkampfhärte, ne?
Ja, weil ich mich so nach den Verletzungen, die ich beim Rudern hatte, das waren jetzt eher Verletzungen, also es war nicht so was Schlimmes, aber ich finde, das, also beim Sport bist du halt schon limitiert und auch angewiesen auf deinen Körper und beim Radfahren waren Stürze halt echt ziemlich häufig. Ich hatte zwar keinen schlimmen Sturz und ich bin es auch nicht super häufig gestürzt, aber ich finde, das Thema ist einfach so präsent. Und da hatte mir ist einfach wichtig, dass ich meinen Körper habe und Sport zu machen damit, weil es mir gut tut. Ja. Und ich schätze es auch, wenn ich gesund bin und ich will das nicht riskieren für Erfolge. Also so viel war es mir dann nicht wert.
Ja, ja, verständlich.
Und es gibt sicherlich Leute, die können da auch besser mit umgehen und die können auch besser im Feld fahren und die fühlen sich da vielleicht nicht so ich habe mich immer so gefühlt, da habe ich keine Kontrolle darüber, weil wenn jemand vor mir stürzt, dann kann ich eben nichts machen. Andere sehen es vielleicht vorher schon irgendwie ab und können das besser einschätzen, aber mir war das echt unangenehm und das war dann besser, das vielleicht zu lassen.
Italy Divide, also ich würde gerne damit anfangen, ja, weil mich das mal so interessiert hat. Wie bist du dann auf diese Art von Rennen gekommen? Also man muss vielleicht sagen, es gab auch jetzt ein paar Fragen von, wie sagen wir so, Followern auf und Followerinnen auf Instagram. So, eine Frage ist auch zum Beispiel, woher dein starker Alpenbezug kommt. also man muss ja wissen, du hast ja gesagt, bist ja auch eher, du lebst in Frankreich, ne?
Ja, in Grenoble, genau.
Ja. Italy Divide führt ja letztendlich auch, na gut, nee, nicht wirklich, geht in die Dolomiten hoch, ne? Also wie bist du auf dieses Rennen gekommen? Also was hat dich daran gereizt?
Also zunächst, das erste, was ich gemacht habe, war ja das Switzerland Ultra Cycling Challenge. Ich weiß gar nicht, ich glaube, über einen Podcast mit der Fiona Kolping habe ich das, glaube ich, gehört.
Ja.
Und was ich habe mir ganz viele gesagt beim Three Peaks Race, warum sie das angefangen haben, ist der Film von Jana Kesenheimer.
Ja, ja. Der schön,
das war
der
mir Film, auch so. Ich habe den gesehen, ich fand es total bewegend, hab mich da voll mit identifiziert, was sie da macht und dachte so, oh, das habe ich auch Lust drauf.
Ja.
Und dann war das Three Peaks Race halt erstmal irgendwie kein Thema, weil das nach Barcelona ging. Und dann habe ich mit Caro im Herbst letzten Jahres das Wilson Ultra Cycling Challenge gemacht. Und dann habe ich halt einfach im Kalender geguckt, was ich dann das Jahr drauf machen könnte. Oder war das Jahr davor?
Das Swiss-Rennen, das ist auch Road, ne?
Das ist das Ganze, genau. Das ist eigentlich ein lustiges Setting, weil da geht es vor allem um Planung. Und da haben wir auch ziemlich versagt. Da geht es darum, dass du alle Kantone abfahren musst und starten kannst, wo du willst. Du musst nur in Bern ankommen und du darfst noch kulinarische Checkpoints abklappern, wo es dann Snacks gibt.
Ja, stimmt.
Und, genau.
Wir Aber haben eine tolle Idee.
Ja, super, tolles Event auch.
Die haben ja auch Dead End and Cakes, ne? Also das ist irgendwie nur Essen und Fahrradfahren da, oder?
Ich weiß nicht genau, wie da der Link ist, aber ich glaube, die gehören, ich weiß nicht, ich habe die auch schon öfters im gleichen Zusammenhang gesehen, aber das waren beides sehr tolle, also Switzerland Ultra Cycling Challenge, kann ich selber sagen, ist ein super Event, auch für Leute, die es mal ausprobieren wollen. Und Dead Ends and Cakes habe ich von ganz vielen gehört, dass es echt schön sein
Mega,
soll.
Ja. Fehlt nur noch ein Fondue-Race. Ne, was sich in die Länge zieht oder so.
Ja, aber Italy Divide, um drauf zurückzukommen, ich habe einfach geguckt im bikepacking.com Kalender, habe das gesehen, dachte, oh, Italien ist super, habe ich Lust drauf und dann habe ich auch ein Gravelbike und ich dachte so, ja, warum nicht, dann halt mal Gravel, ne? So, kann man, fahre ich ja auch gerne mit, kann man, ja, genau, dann hat mir das halt zugesagt, auch vom Termin und ja, dann wurde es auch erstmal dann verschoben wegen Corona und dann habe ich es quasi im Endeffekt später gemacht als geplant. Also diesen Frühjahr, aber genau.
Ich lese jetzt, also ich greife dem mal voraus. Du warst die erste Frau, die Italy Divide gefinisht ist jetzt da in diesem Jahr. Und hier steht so schön bei Dotwatcher, dass dein Tracker kaputt gegangen ist und dass sie dann eben auf Basis deiner Strava-Daten dann deine Zeit geschätzt haben mit 5 Tagen, 6 Stunden, 28 Minuten.
Ich glaube, ich weiß nicht, das war ziemlich ärgerlich, weil tatsächlich hat der nie funktioniert so richtig. Also hat am Anfang mal kurz funktioniert und ich war dann schon stutzig, als der nicht aufgezeichnet hat, dass ich vom Campingplatz irgendwie zum Start gefahren bin und habe dann auch gefragt und dann auch während dem Rennen immer wieder den Veranstalter kontaktiert. aber da wurde mir nicht so richtig geholfen. Das war dann natürlich ein bisschen schade für, also ich meine, offiziell ist es ja ein Bikepacking-Adventure und kein Rennen. Aber es wird dann schon ein bisschen enttäuschend, wenn es manche vielleicht kompetitiv angehen wollen und die haben meine Position nicht. Das ist ja irgendwie ungerecht. Und auch für mich ist es halt, ich habe dafür bezahlt und meine Family will vielleicht auch gucken, was ich mache. Von daher war das ein bisschen, war ich da ein bisschen enttäuscht drüber. Und letztendlich die Zeiten haben sie, glaube ich, dann nicht mehr von Strava genommen, sondern von einer anderen Person, der ich am nächsten war oder so.
Aha.
Aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich müsste mal verifizieren, aber da, also die Strava-Daten stimmen, aber alles andere weiß ich nicht so genau.
Wie hast du dich denn jetzt darauf vorbereitet? Weil, also ich weiß, mich würde es mal interessieren, wie du auch so dieses Offroad-Fahren wahrgenommen hast im Vergleich jetzt zu Straße.
Also bei Italy Divide habe ich das Offroad-Fahren in erster Linie als Schieben wahrgenommen. Nee, also vielleicht erst, wie ich mich vorbereitet habe. Vorbereitung, naja, ich bin im Winter, des Skifahren für mich entdeckt. Skilanglauf und Skitouren gehen und das hat dazu geführt, dass meine Räder eigentlich komplett nicht bewegt wurden im Winter, weil ich so heiß war auf Skifahren. Ich wollte die ganze Zeit nur Skifahren. Und ich hatte dann fast schon ein bisschen Schiss, dass es im Frühjahr alles nicht hinhaut irgendwie, weil ich kaum auf dem Rad gesessen war und irgendwie die langen Einheiten nicht da waren. Und ich hatte auch Angst, ob meine Sehnen und so das mitmachen. Mhm. Aber im Endeffekt war ich durch das ganze Skifahren super fit.
Ja, das habe ich auch schon von dem Max Riese gehört. Der ist jetzt gerade beim Transcontinental Race unterwegs und der war auch nur Skifahren, also jetzt nicht vom Transcontinental, aber der war Skifahren und ist dann das Atlas Mountain Race gefahren, war vorher kein Radfahren und ist da auch super durchgekommen. Also da scheint was zu machen.
Ich glaube, das ist einfach so intensiv, wie ich mir teilweise die Kante gegeben hat, einfach weil ich es auch so Bock hatte, das zu machen. Ja. Und gerade auch Skilanglauf, da fehlt mir vielleicht auch die Technik, um das effizient zu machen.
Ja.
Und dann waren das halt Trainingsintensitäten, die ich eigentlich beim Radfahren nie hatte. Und ich glaube, das hat dann doch ziemlich viel gebracht. Genau, aber ich hatte da schon ein bisschen Schiss, aber es hat dann doch ganz gut hingehauen, Italy Divide. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie speziell darauf vorbereitet. Wie gesagt, es war schon eher so ein bisschen so, naja, ich gehe es da hin und dann schaue ich halt mal. Und letztendlich war Italy Divide auch, fand ich, extrem schwierig durch die Bedingungen. Ich würde sogar sagen, Italy Divide war härter als das Three Peaks, weil, obwohl es kürzer war auf dem auf dem Papier, aber es war extrem matschig. Es gibt auch Videos von mir, da kannst du das Rad ja kaum noch mehr schieben oder auch kaum mehr tragen, ohne Matsch einzusinken. Und das war einerseits halt mental, fand ich es ziemlich anspruchsvoll. Manchmal hatte ich einen Schnitt von 11.
Ja.
Und du trägst und du schiebst und du kommst nicht voran und das Rad sieht immer aus wie Sau und ich selbst sehe auch aus wie Sau. Und dann irgendwie war es tagsüber oft voll warm, nachts war es dann doch kalt, dann habe ich nicht gut geschlafen oft und ich fand es schon, das war schon oft ziemlich Typ 2 oder Typ 3 Spaß in Italy Divide. Obwohl es auch sehr schöne Momente gab. Den letzten Tag in den Alpen habe ich dann super genossen, da habe ich mich dann wieder in meinem,
natürlichen Umfeld. Habitat.
Ja, genau, habe ich wieder gefühlt. Und den Toskana-Tag fand ich echt schön. Aber es gab auch so Tage durch Mittelgebirge, wo ich einfach nur im Matsch hing irgendwie und dachte, naja, das hier im Wald jetzt, das könnte auch in Deutschland sein. Und wo ich es echt, echt hart fand.
Aber das sind 1300 Kilometer gewesen, ne? Oder so?
Genau, 1300 und ich glaube 22.000 Höhenmeter.
Ja, wow. Ja.
Also schon auch sehr bergig und vor allem viel so kleines, also was heißt klein, aber hügelig, welliges Terrain. Und das finde ich mental manchmal auch anstrengend. Wenn es halt dann denkt man so, jetzt muss doch mal reichen jetzt und dann geht es doch wieder hoch und
viel arbeiten, ne? So.
Ja.
Also ich hatte das mal, die wichtigste Unterscheidung, die man mir mal sagte zwischen Road und diesem Offroad, ist, dass man beim Roadfahren bergab eigentlich erholen kann. Und beim Offroad, also du arbeitest hoch, du arbeitest runter. Das ist eine ganz andere Belastung. Unterschreibst du das?
Würde ich absolut unterschreiben. Du kannst halt auch überhaupt gar nicht abschätzen, wie lange das jetzt dauert, irgendwo hinzukommen. Also manchmal können 20 Kilometer sich ewig ziehen, wenn du vorstellst, du bist im Wandertempo unterwegs. Und dann geht's wieder irgendwie. Und beim Rennradfahren, ich meine, das ist halt schon eher Straße. Du ziehst ja die Höhenmeter und das ist dann vielleicht steil oder weniger steil, aber du kannst viel besser abschätzen, wie schnell du vorankommst. Und bei Gravel, ich meine, kann auch sein, dass du wenn ich Italy Divide nächstes Jahr nochmal fahren will, die gleiche Strecke, dass ich es viel ganz anders wahrnehme, weil ich, weil es nicht so matschig ist. Und so Bedingungen können sich halt auch während dem Rennen oder Leute, die weiter hinten sind oder weiter vorne sind, kann sich da vielleicht auch unterscheiden, wann du in welcher Passage bist. Also das Wetter kann die Bedingungen extrem verändern, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist halt schon mental vielleicht anstrengender oder auch dann natürlich körperlich.
Willst du es nochmal fahren?
Ich glaube, ich würde es nicht nochmal fahren, weil ich einfach auch immer Lust habe, was Neues zu sehen, weil mich das mit dem Tracker ein bisschen genervt hat, weil ich mich da habe ich mich auch nicht so dann unterstützt gefühlt in der Hinsicht. Aber ja, und die Strecke, ich glaube, die Strecke braucht vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Liebe. Ich fand, ich kenne Italien ja, ich bin auch schon viel gefahren in den Dolomiten oder auf beim Spixis oder in gerade da Torino-Nice Rally die Gegend. Und ich würde sagen, ich würde fast sagen, Italien hat Schöneres zu bieten als die Strecke von Italy Divide.
Da gibt es auch den Veneto Trail, ne? Also der ja, soll das ja auch ist besonders schön sein.
Also wie gesagt, Toskana fand ich schön, den Alpenabschnitt fand ich schön. Aber ich glaube, man könnte viel mehr rausholen. Und ich glaube, wenn ich Italy Divide auf eigene Faust machen würde, würde ich mir was anderes planen. Und die Strecke, da waren teilweise auch Abschnitte durch Privatgrundstücke oder am Anfang ging es sehr viel an der Küstenlinie entlang, aber das war irgendwie auch nicht.
Also ja, von der Apel da unten, ne? Das ist einfach.
Ja, da war aber auch viel dann so Lost Places-mäßig, die Strände und Prostituierte standen da lang und fährt. Also ich glaube, Italien hat vielleicht auch schönere Seiten, also zumindest was
man
ich
munkelt.
Schon gesehen.
Also Toskana aber, alleine, ne? Also wenn du das ja.
Ja, Apulien, das war ja Toskana. Dabei. Genau, aber ich glaube, also es ist natürlich auch mal persönlich, welche Strecke einem gefällt, aber das würde ich jetzt sagen, ja, ich glaube, da gibt es vielleicht Schöneres, wo ich eher lieber rumfahren würde.
Ich habe dazu. Ne, aber die Fragen stelle ich dir danach, also nach dem Three Peaks Bike Race. Aber die haben jetzt so eine allgemeine Thematik, so mit Ernährung und bla so. Bei der Italy Divide, also ist das so ein Rennen, also wo du sagst jetzt, wenn es Fahrerinnen gibt, die sagen, ey, das will ich mir mal antun, lohnt sich so? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, naja, die Strecke ist jetzt nicht, also kann auch schöner sein. Aber ist das eine gute Strecke, wo man auch, ich frage jetzt mal ganz bewusst, auch als Frau alleine ganz vernünftig durchkommt oder wo man Probleme kriegen könnte?
Also meinst du Probleme wie von wegen Sicherheit?
Genau,
oder?
Ja.
Ich würde sagen, Europa ist prinzipiell schon eher sicher, aber ich glaube, man muss überall in Europa, auch jetzt in Frankreich oder so, ein bisschen ein Gespür kriegen, wo man sein Nachtlager aufschlägt. Ich würde zum Beispiel mich jetzt nicht in Grenoble in die Vororte legen, obwohl die Alpen, würde ich sagen, fühle ich mich sehr wohl. Ich würde auch nicht mein Nachtlager neben so ein Auto legen, wo hier vielleicht eine Prostituierte gerade drin sitzt. Ja. Also ich glaube, da ist vielleicht einfach ein bisschen Gespür gefragt. Ansonsten habe ich mich in Italien da schon recht sicher gefühlt. Und dann ist Italy Divide ja auch ein Rennen gewesen, wo die Strecke vorgegeben ist. Das ist eigentlich was ich ziemlich cool finde, weil da siehst du ja auch dann viele andere Fahrer. Und tatsächlich war ich keine einzige Nacht wirklich alleine. Ich habe immer wieder andere Fahrer getroffen. Und dann habe ich auch dann mit denen oft zusammen Platz gesucht.
Ah, okay.
Und das fand ich, war dann schon auch, also ich habe zwar keine Angst, alleine irgendwo zu übernachten, aber es ist halt schon vielleicht nochmal ein Sicherheitsaspekt, gerade wenn man sich unwohl fühlt damit, wenn man vielleicht dann sich auch ein bisschen abends an andere Fahrer hält und sagt, hey, wollen wir vielleicht zusammen was suchen und wenn das passt.
Wie ist das eigentlich? Ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht, wenn ich jetzt mit GPS-Tracker gefahren bin, so, okay, ne, also von mir aus können die Leute wissen, wo ich jetzt gerade schlafe, ne, so. Aber wie ist das jetzt, also fühlst du dich damit eher unwohl? Weil man kann ja tatsächlich, wenn man möchte, dann immer sehen, wo du gerade bist, lagerst, machst.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil viele sagen ja, GPS-Tracker ist eigentlich ein Sicherheitsfaktor, weil die Organisation nur verfolgen kann, wo du bist und du hast ja auch SOS-Button beim den meisten. Bei Race Across France hatten wir auch welche mit Unfallerkennung, die dann sogar eine Meldung wegschicken, wenn ein Unfall erkannt wird. Okay. Das ist dann natürlich ein Sicherheitsaspekt. Aber ich habe mir auch schon gedacht, wenn du halt jetzt einen Stalker hast oder keine Ahnung, weiß ich ja nicht, der ist wirklich auf dich abgesehen. Ja, oder jemand, der Böses will, sonst hast du ja keine Sorgen. Dann ist natürlich schon für diese Person die beste Gelegenheit, dich zu finden. Aber andererseits, finde ich, muss man sich überlegen, na ja, wenn du überlegst, man ist eine Person mit einem Alltag und dann, wenn jemand es wirklich auf dich absieht, dann denke ich, findet man eh Verhaltensmuster raus, wo man Also, ich weiß nicht. Also,
das gleiche mit Strava, ne?
Also hast ja, du ich, ich will nicht so viel drüber nachdenken, weil gewissermaßen musst du auch darauf vertrauen, dass das Leben es gut mit dir meint.
Ja, das tut's
ja. Dass ich naiv bin, aber... Nee. Aber ich glaube, sonst brauchst du irgendwann nichts mehr machen. Und ich glaube, als Menschen sind wir nicht so gut da drin, Risiken einzuschätzen. Mhm. Ich glaube, es ist zum Beispiel viel gefährlicher, wenn du mit dem Renner durch die Alpen fährst, dass sich ein Autofahrer abräumt. Mhm. Oder wenn du abends in einem Club feiern gehst und läufst nach Hause, dass sich da irgendjemand, dass dir da was zustößt, als wenn du irgendwo alleine in den Bergen pennst.
Mhm.
Das ist so mein Gefühl, dass man da, glaube ich, so ein bisschen assoziiert bekommt, nachts im Dunkeln allein ist gefährlich, aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine Datenlage hat.
Hm. Also mir ist noch nie etwas passiert. Ich bin einmal in der Türkei vor 180 Jahren bin ich mit dem Gewehr aus dem Zelt gescheucht worden, aber das war es eigentlich auch.
Das war ja da ganz entspannt, oder?
Nee, er hat sich gedacht, was sind denn das für Leute in meinem Olivenhain? Yeah. Ne, so. Und ich hab mir halt gedacht, was ist denn das für ein Typ mit dem Gewehr? So, yeah. dann habe ich halt gesagt, ich bin Tourist. Und er so, ja gut, aber das ist mein Olivenhain. Und dann haben wir da kurz und dann sagt er, ja, dann penn mal und alles gut. Dann haben wir noch Wasser gebracht und so. Das war okay, aber so, noch nie. Also nie.
Ja.
Komisch.
Egal. Ich habe es auch bei einer Fahrerin vom Three Peaks Race gehört, mit Hunden hatte ich, so beim Three Peaks sind mir mal Hunde hinterher gewetzt, also auch bei Italy Divide und das fand ich ja unangenehm.
Wie bist du denn dagegen vorgegangen?
Sprint. Ich habe auch Pfefferspray dabei, seitdem bei Italy Divide. Die ist tatsächlich bei Three Peaks Race vergessen, weil ich im Flugzeug das dann irgendwie auch, keine Ahnung, habe ich dann verpeilt. Aber ich habe eigentlich immer dabei, aber auch gegen Tiere.
Mhm.
Weil, ja, also genau, wegen Hunden, das willst du ja auch nicht erleben, dass der Hund irgendwie die Warten zwickt.
Sprint ist gut, wenn du noch kannst. Da hast du ja gerade auch gesagt, manchmal geht es mit 11 km/h durchs Land. Wenn da so ein Hütehund kommt, dann ist er auch nicht viel
im Matsch mit Sprint. Ja gut, da war zum Glück, konnte ich zum Glück mehr als 11 km/h aufbringen. Aber da denkst du ja nicht mehr, da bist du nur noch am Sprinten. Ich glaube, da bringt jeder, da kommen die Instinkte dann.
Ich seh hier auf DotWatcher, dass Foto von dir, wo du im Ziel bist, da hängst du ja auch schon reichlich breit in diesem Sessel, also zumindest sieht das da so aus, in diesem Sitz.
Ach.
Finish, Italy Divide 2022. Oder ist das Fahrrad davor? Also du hast gesagt, ein Gravelbike. Kannst du vielleicht so ein bisschen, weil ne, der ein oder andere Hörerinnen und Hörer, die interessieren sich natürlich dann auch für solche kleinen Details. Was ist denn das für eins? Was bist du da so gefahren? Welche Reifenbreite, wenn du das weißt?
Ich habe auch das alles auf Instagram mal aufgelistet, den ganzen Marken- und Modellnamen, weil bei Elektronik habe ich nicht alles im Kopf. Genau, kannst verlinken. Ich bin Canyon Grizzle gefahren und das Canyon Grizzle hat ja den Vorteil, dass es auch ziemlich in Richtung Mountainbike ausgestattet werden kann. Gibt es glaube ich auch mit Federgabel jetzt, habe ich aber nicht.
Mhm.
Und ich habe auch breite Reifen dran gemacht. Ich habe Continental Race King Reifen, also das ist auch wirklich Mountainbike Reifen. Und das das hat mir auf jeden Fall geholfen. Bei Italy Divide bin ich tubeless gefahren. Es gibt sonst noch zu sagen zum Rad: mechanische Schaltung GRX und vorne zwei Kettenblätter.
Du kommst ja aus dem Road Race, ne?
Ja,
da braucht man noch zwei.
Wollte ich auch so haben. Ich habe auch genau deswegen das Rad genommen. Ich hatte vorher mit einem Kettenblatt und da war es ein bisschen limitiert, auch mit den Berggängen.
Ja, ich sehe gerade, da hast du eine umfangreiche Auflistung bei dir auf Instagram. Ich verlinke ohnehin deinen Account, dann können sich die Leute das alles angucken. Super.
Genau, habe ich mal zusammengeschrieben dann, weil die Fragen kommen oft. Genau, mit dem Setup und Packliste. Ich meine, es ändert sich immer wieder von Rennen zu Rennen, aber das habe ich dann schon relativ detailliert mal aufgeschrieben, weil ich dabei hatte.
Ja, super. Auch mit den Klamotten, das ist durchaus mal interessant, ne? Weil auch Italy Divide, ich glaube, das unterschätzen dann auch viele, wenn sie dann eben hoch in die Berge kommen, dass es dann ja teilweise auch frisch wird.
Wobei, ich habe gar nicht so hoch geschlafen. Es war nur der letzte Tag dann, aber da war es dann auch wieder wärmer. Ich fand es aber, ich habe trotzdem echt gefroren nachts, weil es halt einfach noch April und selbst Italien ist halt noch, im April kann halt nachts schon mal frisch werden, wenn du eine klare Nacht hast. Und dann war auch das Problem, dass ich, glaube ich, bei Italy Divide auch unterwegs einfach mich nicht gut verpflegt habe, weil du bist halt auch immer wieder beschäftigt, gerade bei Abfahrten und so, bist du immer wieder beschäftigt, auch dass du dann Also das pedalierst nicht so entspannt, monoton wie auf dem Rennrad und musst ja auch gucken, wie du über Stock und Stein kommst.
Ja, ja.
Und dann war ich nachts oft nicht aufgewacht und habe einfach gezittert. Es war voll kalt, vielleicht zu nicht gegessen, zu kalt, zu kalt, die Sachen nicht genug Klamotten dabei gehabt. Genau.
Du hattest da kein, warte mal, Sleeping Matratze, Inland, also du hattest kein Biwaksack oder Zelt mit, richtig?
Nee, ich glaube, Zelt hatte wirklich auch fast keiner dabei. Ich glaube, Zelt hätte ich auch nicht gebraucht. Das Aufbauen dauert immer Zeit. Und da hatten wir halt oft auch, was, wann ist nicht auf der Suche, oder ich war auch nicht auf der Suche nach romantischen Schlafplätzen irgendwo auf dem Bergpass. Sowas nehme ich das Zelt gerne
mit. Foto im Sonnenaufgang.
Dann ja, noch? Nee, genau so war das nicht. Das war eher so Tiefgarageneinfahrt und so. Ah. Und dann bist du eh überdacht. Und der Biwaksack, ich weiß nicht, ob der so viel gebracht hätte. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich eher meinen wärmeren Schlafsack mitnehmen sollen. Ich glaube, das wäre gut gewesen, aber...
Wie bist du gefahren von den Uhrzeiten her? Also bist du so Early Bird, also 3 Stunden reichen und Attacke? Oder wie ist dein Rhythmus so bei der Italy Divide gewesen?
Bei Italy Divide, sehr unerfahren, sehr unrhythmisch. Ich hatte mir direkt vorgenommen, ich wollte direkt am ersten Tag nach Rom. Das habe ich auch gemacht, hat auch gut geklappt. Dann habe ich in einem Park geschlafen für 1,5 Stunden tagsüber. Das war auch die einzige warme Nacht, glaube ich. Und dann, weiß gar nicht, genau, dann die nächste Nacht, muss ich auf Strava mal nachschauen, wie die Abschnitte waren. Auf jeden Fall alles ein bisschen unregelmäßig. Dann die nächste Nacht, glaube ich, 5 Stunden geschlafen. Da bin ich auch länger gefahren, als ich wollte. Da wollte ich auch euch ein Hotel nehmen, weil es hat geregnet und es war kalt, aber an dem Abend war irgendwie Feiertag in Italien, alles war ausgebucht und es gab einfach nichts. Egal wie du bezahlt hättest, es gab einfach nichts. Und dann bin ich mit 2 Jungs noch weitergefahren, haben wir irgendwo in so einem Pavillon im Industriegebiet bei so einer Bar irgendwie da geschlafen, war ja keiner da dann nachts.
Ja, ja.
Also so eine neben der Tankstelle, nicht so dieses schön. Und dann. Ich muss das nochmal nachschauen, wie die Abschnitte waren. Auf jeden Fall Italy Divide, die erste Nacht ziemlich kurz geschlafen, dann mehr geschlafen, auch 4-5 Stunden. Aber ich glaube, ich habe auch einmal verschlafen. Aber die erste Nacht mit dem wenigen Schlaf, ich glaube, das war nicht so gut. Das hat mir dann nämlich schon, ich glaube, das ist schwierig, so einen Schlafmangel wieder reinzuholen während dem Rennen. Zumal 4 Stunden ja auch nicht viel Schlaf ist.
Nee.
Also war so mein Eindruck, dass ich da auch einfach, dadurch, dass ich keinen Rhythmus hatte, dadurch, dass das Fahren relativ intensiv war, es war nachts kalt, die Qualität von dem Schlaf war auch unterirdisch. Ich bin ja nachts dann auch früher aufgewacht, als ich wollte, weil ich so gefroren habe und da war einfach viel, viel Potenzial. Ja.
Na gut, da war erster Platz, ne? Also.
Ja, aber haben auch alle ziemlich unter den Bedingungen gelitten. Ich glaube, da hätte man noch deutlich mehr rausholen können, wenn ich vielleicht ein Mountainbike gehabt hätte. Und wenn ich auch da ein bisschen mehr, vielleicht mehr Erfahrung mitgebracht hätte. Ja.
Ich bin übrigens, weil du jetzt gerade sagtest mit Erfahrung und sowas, ich bin absoluter Fan von Menschen, die sich einfach reinhauen. Es gibt doch diesen komischen, Spruch, den du immer so auf Abreißkalendern oder so bei so Leute, die Motivation brauchen, findest mit diesem, alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der es gemacht hat, ne? So. Ist jetzt,
ja, das finde ich cool.
Genau so. Was ich oft festgestellt habe, jetzt auch in diesem Kontext, was so Bikepacking Races dann auch angeht, dass es viele Menschen gibt, die kommen, niemand kennt die, ja, so, die haben das Fahrrad vom Vater geborgt, da gibt es ja den Jakob Sliatschen oder sowas, der hat einmal das Silkwood Mountain Race gewonnen. Den kannte keiner. Das ist ein Trailrunner. Der hat sich das Fahrrad von seinem Vater. Das ist wahrscheinlich wie Rudern und Skilaufen, weißt du, so Skilanglauf. Oder wie wir es ja auch aus den Pro-Lagern kennen, ne? Diese ganzen, diese Bergsteiger.
Ski Mountaineering.
Genau, also eine VO2 Max von weiß ich was haben. Und die, der ist da einfach losgezimmert und hat seine 6 Stunden pro Nacht geschlafen, hat gar nicht verstanden, wo die Aufregung ist, ja. Und hat da den ersten Platz gemacht, so. Und dann würde ja jeder per se jetzt erstmal sagen, wenn man ihn nicht kennt, nee, da musst du jetzt erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln und fahr doch erstmal das und dies und jenes. Nee, ich glaube, genau so.
Ich glaube, was wichtig ist, ist, was ich auch am Anfang, also zum Beispiel mein allererstes Rennen, bin ich ja mit einer Freundin, das wird dann Ultra Cycling Challenge gefahren. Und ich glaube, wichtig ist, sich einen Plan zu machen oder auch vielleicht, was man selber machen möchte, was man sich zutraut. Oder vielleicht auch, wenn es ein bisschen mehr ist, was man sich zutraut. Aber auf jeden Fall eine eigene Idee zu haben, was wichtig ist und was aufgeht. Und nicht so viel nach rechts und links zu schauen, was die anderen machen. Weil, also wir haben zum Beispiel, wir sind dann am ersten Tag ein bisschen mehr gefahren, als wir wollten, auch weil wir einfach mehr weiterfahren wollten, als die Jungs, die da mit uns auch immer rumgefahren sind. Und dann waren wir so fertig, auch dann wollten wir schlafen, dann haben wir was gefunden, aber nichts überdacht, ist auch viel zu hoch, weil der nächste Pass ging auch wieder hoch, dann hat es angefangen zu regnen, halbe Stunde Schlaf, dann wieder weiter, sind wir beide am Gotthard, beide im Regen, sind wir beide gestürzt und wir waren einfach nur noch fertig. Und ich glaube, das ist schon so ein Learning irgendwie, dass, also ich meine, im Endeffekt ist es ja ein Time Trial sozusagen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt einmal über meine Mittel und dann bin ich in irgendeiner Gruppe oder so und dann kann ich im Windschatten mitfahren. Das ist
und nach 5 Stunden ist alles vorbei.
Ja. Genau, oder dass du sagst, okay, ich überziehe jetzt einmal, aber dafür kriege ich irgendwie einen positiven Effekt. Ich glaube, im Endeffekt wirst du dich ja so gut platzieren, also wenn du deine eigene persönlich Bestleistung abrufst, dann wirst du dich auch am besten platzieren. Ja. Unabhängig von den anderen. Und du kannst auch nicht kontrollieren, was die anderen machen. Nee. Aber wenn du dich auf dich fokussierst und dich kennst und das machst, womit du schnell bist, dann wirst du auch im Endeffekt das Beste rausholen. Ja. Und eigentlich ist es ja völlig egal, was die anderen machen.
Ja. Ich glaube, diese positive oder diese Fokussierung auf sich selber, die ist, glaube ich, auch nochmal sehr viel energiereicher.
Ja, genau, glaube ich. Also ich habe auch beim Three Peaks am Anfang also am Anfang war eine Frau auch deutlich vor mir, 5 Stunden vor mir, glaube ich, nach dem ersten Tag. Und dann dachte ich auch kurz, also ich hatte nachts auch geschlafen, meine 4,5 Stunden. Und dann habe ich das gesehen und dann dachte ich auch kurz so, oh, das ist jetzt also, das ist ja schon stark. Entweder die ist halt, ich wusste nicht, ob sie geschlafen oder nicht. Dann dachte ich, entweder die fährt halt wirklich so schnell, dass sie da jetzt auf mich 5 Stunden oder was rausfährt an einem Tag. Oder die schläft jetzt nicht mehr und hackt das durch. Aber dann ist es einfach so stark, dass ich mit meinen Möglichkeiten nicht die Chance habe, da mitzufahren. Oder ich ignoriere das halt einfach und mache mein Ding und also spekuliere darauf, dass sie halt auch irgendwann schläft und dass sie einfach sich anders pace und dass ich da habe ich einfach gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal nicht mehr an, wir sind es am ersten Tag, es ist völlig egal, ich meine, das entscheidet sich jetzt nicht am ersten Tag und dann wird man schon sehen, wie so die Dynamik ist von dem Rennen. Aber ich glaube, es ist nicht so gut, sich am Anfang davon zu verunsichern. Und ich hatte auch oft beim Three Peaks dann das Gefühl, ich habe auch oft Leute wieder aufgefahren, die am Anfang deutlich vor mir waren. Und dann habe ich die gesehen und dann waren die echt fertig und Schlafmangel und ständig Siesta. Und da bin ich halt noch relativ frisch am Ende auch noch gefahren.
Ja. Genau. Three Peaks. Dann reden wir jetzt mal, dann reden wir darüber. Du hattest den Film mit Jana Kesenheimer da angesprochen. Das war auch einfach, ist glaube ich einer. Ich habe mir in meinem ganzen Leben 2 Filme bei Vimeo gekauft und das war einer davon. Ja, und ich fand ihn auch super. Und ich habe auch eine Sache von ihr mir abgeguckt, in Anführungszeichen. Aber ist dir mal aufgefallen, wenn sie den Berg hochfährt, dann hat sie so einen sehr runden Tritt und der Oberkörper geht so leicht mit. Sieht sehr dynamisch aus, aber auch sehr energetisch. So. Und ich habe mir irgendwann mal diesen Tritt angewöhnt. Weißt du, so wenn du in so einem Flow bist. Du fährst, so. Wieso? Früher hat mein Trainer immer gesagt, der Oberkörper darf sich nicht bewegen. Ne? Wenn sich der Oberkörper bewegt, verbrauchst du viel Energie. So. So, aber das habe ich mir aus dem Film abgeguckt, habe ich mir versucht, da mal anzutrainieren, ist mega toll. Three Peaks Bike Race, vielleicht kurz. Sag mal, von wo nach wo geht das? Wie ist das Ganze organisiert? Da muss man sich auch Strecken zwischendurch selber planen, oder?
Genau, also das Three Peaks Race geht, glaube ich, immer von Wien los und geht dann im Wechsel jahreweise nach Barcelona und nach Nizza. Und was noch wechselt, ist, also du hast, das heißt Three Peaks, weil du hast 3 Checkpoints. Die Checkpoints sind entweder einfach nur ein Punkt oder kann auch eine kurze Strecke sein, die du abfahren musst. Dann gab es dazu noch einen kurzen Startparcours aus Wien raus und es gibt noch einen Finisher-Parcours, der beginnt am Gipfel des Mont Ventoux in Südfrankreich, also quasi 4. Peak. Ja. Und den musst du dann befolgen bis nach Nizza. Und zwischen den Checkpoints kannst du halt planen, wie du magst. Also du kannst sagen, okay, ich fahre kürzer, dafür ein paar mehr Berge oder du kannst auch wandern, wenn das dich anbietet. Und da ist jeder Fahrer freigestellt. Und das ist auch eine spannende Dynamik in dem Rennen. Licht, das da kommt so ein strategisches Element mit rein, wenn man da halt die verschiedenen Routen noch sieht. Genau, und ich bin tatsächlich dieses Jahr auch gewandert.
Ja, okay.
Zweimal. Genau.
Also du hast ja bewusst diese Strecken ja dann auch gelegt, ne? Und du
Ja.
musst ja in der Planung musst ja dann auch, glaube ich, genau überlegen, okay, mit was bin ich schneller, selbst wenn ich wandere, ne?
Genau. Ja, das war schon, also da habe ich schon ziemlich viel drüber nachgedacht. Also die erste Wanderung, da war für mich ziemlich klar, also beim Checkpoint 2 in Macy-Frutsch, war für mich ziemlich klar, dass das Sinn macht, weil es war nur ein Abstieg und nur 2 Kilometer und da konntest du den Rest abfahren, du hast extrem viel gespart. Das habe ich mir gar nicht so genau dann angeschaut, weil das auch schon so eine kurze Wanderung war und ich dachte, das lohnt sich auf jeden Fall. Beim Col du Nivolet habe ich länger drüber nachgedacht, ob ich wandere. Also da konnte man quasi ewig lang eine Straße hoch, lang durchs Tal und dann am Ende hoch und wieder zurückfahren. Oder du bist quasi über die Schweiz gefahren und dann vom Maostertal ein totes Ende quasi hoch die Straße und dann dort halt die Wanderung angefangen.
Über den
Und ich
Kamm
habe,
dann.
genau, da musst du über den Kamm wandern, war auch echt eine anspruchsvolle Wanderung. Also genau, war schon auch steil. Radschieben hat oft nicht gereicht, du musst es wirklich tragen oder schultern, damit es ging. Aber ich habe mir vorher schon, also ich hatte mir verschiedene Überlegungen gemacht. Einerseits war ich der Überzeugung, dass es schneller ist, weil ich habe Aktivitäten von anderen Fahrern, Fahrerinnen mir angeschaut, die da lang gewandert sind. Ich habe mir auch einen Blog angeschaut, wo das alles ziemlich dokumentiert war. Und dann natürlich ist auch ein bisschen eine Frage halt dabei, ob man da Lust drauf hat.
Ja.
Und ich habe auch sowas eigentlich immer Lust, weil ich dachte auch so, oh cool, ich will dieses Naturschutzgebiet mir auch lieber anschauen, als diesen Berg hoch und runter zu fahren. Das finde
Ja.
ich ein bisschen stumpf. Da hatte ich mehr Lust, dann vielleicht was anderes zu machen. Und dann ist auch mal der Gedanke bei so einem langen Rennen, vielleicht tut dir irgendwie was weh. Und dann ist vielleicht auch schön oder abwechslungsreich, eine andere Bewegung zu machen. Und ich bin in diesem Radwandern auch schon ein bisschen erprobt. Also ich mache öfters mal so Sachen, wo ich sage, ja, wenn ich da jetzt hinkomme irgendwie und ich trage das mal mein Rad mal ein bisschen, dann sehe ich dafür einen super coolen Ort. Dann lohnt sich das für mich.
Also Death Ends
Und das.
und Walking. Walking,
Genau, oder?
Walking Death Ends. Ohne
Genau,
Cape.
irgendwie so. Oder ich habe auch die Tour de Mont Blanc gemacht letztes Jahr mit einer Freundin, dass ich dieses Jahr auch wieder Graveln gehe, machen wir jedes Jahr. Und das ist eigentlich immer Tradition, dass wir auch nicht unser Rad tragen und das dann auch zelebrieren. Und ja, genau. Und ich finde, wenn es in schönen Landschaften ist, dann mache ich das auch gerne. Wenn ich jetzt durch den Matsch tragen muss, irgendwo im Wald, dann finde ich es blöd.
Ja, gut,
Aber
ja.
da war mir auch die Wettervorhersage war ja ziemlich stabil und dann war das für mich eigentlich eine klare Entscheidung. Ich fahre eh mit Mountainbike-Schuhen, von daher musste ich da eigentlich kein zusätzliches Equipment mitnehmen. Und ja, war schon auch echt hart, das Fahrrad zu tragen. Manchmal so ein gepacktes Rad ist schon schwer. Aber ich habe auch viele Pausen gemacht und zwar 2 andere Fahrer zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Dann haben wir das so ein bisschen auch zusammen gemacht und das war dann zwar schon langwierig, aber ich wusste auch, es war schneller als das Rumfahren und
Ist das
habe ich
dann,
schon auch genossen.
das ist ja dann auch interessant, ne? Wenn man dann so entdeckt, ah, okay, man ist nicht die Einzige, die jetzt sich diese Strecke überlegt hat, sondern da gibt es auch noch andere. Da gibt es
Genau.
eigentlich sehr viele Möglichkeiten, oder?
Genau, also da gab es, glaube ich, schon hauptsächlich die 2 Möglichkeiten beim Nivolé, das entweder halt anzufahren von Turin aus oder dahin zu wandern. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, darf man sich vielleicht nicht verunsichern lassen. Also es gab auch Leute, die wollten es unterwegs noch entscheiden oder manche haben auch gesagt, so, boah, die Wanderung, boah, das gebe ich mir nicht, das wird so ewig dauern, das dauert bestimmt 6 Stunden oder so. Dann, glaube ich, muss man auch dann halt, ja, sich vielleicht treu bleiben und sich darauf verlassen, dass man das schon ordentlich recherchiert hat, anstatt dann irgendwie unterwegs noch was versuchen umzuplanen. Klar, ich hätte schon, wenn es jetzt irgendwie das Wetter schlecht gewesen wäre, oder ich meine, du musst ja auch überlegen, so eine Wanderung, die kannst du ja vielleicht auch nicht nachts machen, da musst du auch ein bisschen das Timing im Auge behalten, hast dadurch mehr, also weniger Flexibilität. Aber das hat eigentlich alles gut gepasst und dann hatte ich die, war ich eigentlich sicher, dass ich das so einbaue.
Eine Frage vorher. Ich habe noch eine zweite. Warte mal, ich muss mal kurz sortieren, damit ich nicht vergesse. Ach Mist, ich habe es schon wieder vergessen. Okay, dann stelle ich jetzt mal die erste Frage. Hast du bist du der Meinung, dass deine Routenführung neben natürlich deiner fahrerischen Klasse letztendlich auch ausschlaggebend war für deinen Sieg sozusagen? Weil du bist ja 7. insgesamt und 1. Frau geworden. Das ist ja eine Wahnsinn. Und nur mal so, weil jetzt bestimmt viele Leute fragen, okay, wie lange ist das? Also 2200 37 Kilometer, über 30.000 Höhenmeter und du bist 117 Stunden Moving Time bei 26 Stunden Schlaf. Also das sind ja beeindruckende Zahlen. Glaubst du, dass es vor allen Dingen die Strecke war, dass die einfach nur smart geplant war?
Ich glaube, ich hatte am Anfang schon, also ich glaube, meine Strecke war ja dann im Nachhinein ziemlich gut. Mhm. Hätte vielleicht am Anfang noch den Katschberg sich sparen können und den umfahren können. Aber sonst hatte ich, glaube ich, eine gute Strecke. Und ich glaube, das zeigt sich auch dadurch, dass ich, also zumindest, was ich von anderen so gehört habe, wäre mir interessant, da eine Aufschlüsselung zu bekommen. Aber ich habe ziemlich viel geschlafen. Mhm.
Vier bis sechs Stunden ist ja fast Ferien hier. Was ist denn los?
Ja, ist ja fast Nee, also, wenn ich von anderen gehört habe, haben die deutlich länger geschlafen und ich glaube, es lag auch daran, dass die Strecke relativ gut war.
Mhm. Okay.
Genau, ich habe dann auch Leute wieder getroffen, die am Anfang vor mir waren, die sind aber die Südroute gefahren, also quasi über Meran und dann die Schweiz hoch. Mhm. Und da haben wir uns dann quasi wieder getroffen.
Mhm.
Und da war Innsbruck, glaube ich, dann einfach schneller.
Hm. Es ist mir die zweite Frage wieder eingefallen. Wenn du so eine Planung machst, ich weiß ja nicht, wie genau du so quasi arbeitest, aber ich habe das mal gesehen, dass es wirklich, ach so, hier die Sarah Hallbauer, die macht das so, da meine ich zumindest bei ihr gesehen zu haben, dass sie genau aufschreibt, wann sie ungefähr wo sein wird. Also richtig mit Uhrzeit. Also weiß ich, Start 9 Uhr, dann bin ich ungefähr um 11 Uhr da, dann bin ich ungefähr um 14 Uhr da. Hast du das so geplant oder hast du gesagt, okay, mal gucken?
Also das so genau habe ich nicht geplant. Ich hatte schon ungefähr eine Idee, an welchem Tag ich ungefähr wo bin. Aber ich entscheide sowas dann gerne auch spontan, wie es läuft. Zum Beispiel, wenn du gerade irgendwo im Schiebewind bist, dann nimmst du es halt noch mit. Mhm. Und so wie ich die Strecke geplant habe, ich glaube, darauf hat die Frage auch abgezielt.
Ja,
oder?
Genau, weil du sagtest mit dem Bergpassage, dass man da so gucken musste, wann zu welcher Uhrzeit, ne? So.
Also die einzige Sache, wo ich halt wirklich nicht nachts sein wollte, auch weil es einfach schön ist und weil ich auch ein bisschen was sehen will, waren halt die Checkpoints. Ansonsten war es mir eigentlich egal. Ich habe auch kein Problem damit, nachts einen Pass runterzufahren oder so.
Ja.
Genau, wie ich es geplant habe, also ich habe das erstmal auf Komoot geplant. Ich habe auch mal auf Google Maps das zusammengeklickt und einfach mal verschiedene Tools ein bisschen geschaut. Und dann, als ich eine grobe Planung hatte, habe ich halt noch eine feine Planung gemacht. Also sprich, ich habe versucht, mir kleine Berge rauszumachen und vielleicht so dieses, dass du vom Radweg runterfährst, wieder drauf und so weiter, dass man sich sowas spart. Genau, das habe ich dann auch noch fein geplant. Und ich habe auch noch mal am Ende geschaut, wegen Straßensperrungen, aber da war ich vor allem Italien, bin ich da nicht so gut weitergekommen.
Ja.
Aber habe ich dann auch mal ein bisschen geguckt, dass ich da irgendwie was Mieses drin habe, wo ich dann ewig umfahren muss, aber war nicht der Fall. Aber ich habe jetzt nicht genaue Zeiten geplant, weil ich da auch gerne auf mein Gefühl höre und ich bin auch ein Fan davon, dass ich nicht schlafe, irgendwie wenn es dunkel wird oder so, sondern dass ich halt schlafe. Ich sage, ich kann es nicht mehr fahren. Ich bin zu müde.
Ja.
Klar, du musst dann immer auch einen Schlafplatz finden, aber mit ein bisschen Kreativität und vor allem in den Alpen oder in dem, also weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich kann das schon ganz gut abschätzen in der Gegend, wo ich was finde. War eigentlich irgendwie immer eine Möglichkeit. Und dann, wenn ich halt wirklich müde bin und ich halte an, dann schlafe ich auch sofort.
Mhm.
Während wenn ich eigentlich noch irgendwie gut drauf bin und ich sage, ich schlafe jetzt hier, weil es irgendwie, weiß nicht, weil es dunkel ist oder es macht Sinn oder was weiß ich, dann kann es sein, dass ich auch nicht so gut schlafe.
Ja.
Und genau.
Bist du eigentlich lieber allein unterwegs oder mit anderen?
Unterschiedlich, also beides.
Mhm.
ich fahre manchmal auch gerne allein, höre Musik oder genieße einfach die Sachen für mich und bin auch froh, mein Tempo zu fahren. Und ich finde es manchmal auch ein bisschen anstrengend, wenn jemand ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer fährt.
Mhm.
Da fahre ich mir auch gerne mein Ding. Aber ich fahre auch total gerne mit anderen. Also ich fand es dann auch super erfrischend. Am Ende hat es mir voll viel Spaß gemacht. Bin ich mit zwei Jungs zusammengefahren, das letzte Stück. Da haben wir gesagt, hey, wir treffen uns ständig wieder, lass einfach ein bisschen quatschen. Und dann haben wir auch am Nationalfeiertag am Französischen dann zusammen eine Pizza gegessen, Cisteron, und haben auch gemerkt, so hey, von vorne hinten irgendwie ist es alles nicht mehr so knapp. Und wir battlen uns das nicht gegeneinander.
Ja.
Und wir genießen es auch so ein bisschen, das noch. Und lassen das irgendwie schön ausklingen und quatschen ein bisschen und so.
Ja.
Und das hat mir halt auch total viel Spaß gemacht. Also
Am 14. habe ich übrigens dein Dot gewatcht. Ich war nämlich in der Normandie und war da im Urlaub und habe da nämlich auch drauf geguckt, wo denn gerade alle so fahren.
Ja.
Da ich das schon gesehen. Da bin ich unglaublich.
Genau.
So fix. Kurz nochmal jetzt zur Vorbereitung. auf dieses Rennen. Da warst du ja jetzt mit einem ganz anderen Rad unterwegs, ne? Mit, also Rennrad, und wie ich das so sehe, warst du auch sehr reflektiert.
Also, weißt du, reflektierte Sache, ja, voll reflektiert.
Ja, ja, so, so voll überall dran geklebt an die Kurve und so. Ich meine, ja, ich glaube, macht auch Sinn. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich...
Muss auch vorgegeben.
Ja, warum ich zum Beispiel auf der Straße so, also ich muss mich da, glaube ich, erst wieder dran gewöhnen. Da habe ich echt Respekt vor.
Ja. Ich glaube, du bist nach, also ich glaube, ich bin nachts fast sichtbar als tagsüber, bist echt wie ein Tannenbaum. Also da muss er, also, naja.
Hast du so ein Radar, so ein Garmin-Radar?
Nee, habe ich nicht. Ja. Ich kenne Leute, wirklich? Die das haben, aber ich glaube, das wird mich, glaube ich, das piepst auch immer so. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Hm. Ja, genau. Nee, habe ich nicht, aber ich habe schon zwei gute Rücklichter mit Autonomie, gute Autonomie und ja, die Reflektoren. Ich meine, ich hatte die E-Tran von Race Across France und dann habe ich noch ein paar draufgeklebt, weil bei Three Peaks gab es recht genaue Vorschriften, wie lang die sein müssten, und dann dachte ich, klebe ich einfach noch ein paar dran, dass auch diese Vorschriften erfüllt. Ich glaube, im Endeffekt hatte ich mehr, als ich gebraucht hätte, aber ich meine, so viel schadet ja nichts, da kein Gewicht.
Ja.
Genau. Richtig. Ja.
Okay. Und also, aber so vom Training her, hast du da jetzt speziell nochmal was trainiert für das Three Peaks Bike Race, oder du kamst doch eigentlich verdammt fit aus den italienischen Bergen gefallen?
Ich glaube, viel Fitness habe ich halt immer noch vom Rudern. Ich glaube, wenn man über Jahre Leistungssport macht, dann denke ich, hat man schon eine ganz gute Basis. Genau, aber ich denke auch über die Saison, und hat sich das schon auch dann nochmal, also wo ich vor allem drauf geachtet habe, ist gar nicht so unbedingt auf Fitness. Ich hatte auch nie Sorge um meine Fitness eigentlich. Wo ich bei sowas eher Sorge habe, ist, dass ich irgendwie das Sehen oder so Probleme machen.
Ja.
Weil ich meine, im Endeffekt irgendwie, selbst wenn du mal einen Hunger hast, dann musst du halt mal schlafen oder essen oder trinken, und dann geht es ja eigentlich wieder. Dann wirst du vielleicht langsamer, aber du gibst nicht auf, würde ich sagen, in der Regel. Außer du hast natürlich Magen-Darm, aber das ist dann auch eine Erkrankung.
Edo-Trans.
Aber wo ich wirklich auch sagte, okay, egal wie fit du bist, du musst dich dran gewöhnen, es sind halt die Höhenmeter und einfach der Load, was du am Tag fahren willst. Und deswegen bin ich schon dann auch über den Sommer immer wieder lange Sachen gefahren, auch dann quasi, das längste davor war quasi Race Across France, die 500er Distanz mit 8400 Höhenmetern. Und mein Ziel war halt wirklich auch, dass ich in jeder Etappe vom Three Peaks, also ich meine, das Three Peaks an sich war schon was Neues für meinen Körper, aber dass jede Etappe an sich eigentlich nichts ist, wo ich sage, das schockt meinen Körper total oder das kennt er nicht.
Ja.
Also, dass jede Etappe an sich, das waren nicht die Königsetappen in meinem Leben, die ich gefahren bin, sondern ich hatte schon gewisses Vertrauen, dass das eigentlich klappt. Klar, du weißt ja natürlich nie bei so einem Rennen, ich meine, mit den kurzen Erholungszeiten und so weiter, ich hatte auch schon Sorgen um, keine Ahnung, Knie, Sattelwunden oder so weiter.
Ja.
Aber ich habe, genau daran wollte ich meinen Körper vor allem gewöhnen, weil ich glaube, das sind die Sachen, die dann wirklich das sehr zäh machen oder auch, dass du aufgibst.
Aber das stimmt mich sehr optimistisch, dass du auch an diese Memory-Funktion von Muskeln glaubst. Das ist also, dass sie sich irgendwie dran erinnern und dass man das dann mit ein bisschen Übung wieder abrufen kann, was sie mal konnten. Also, weil du gerade sagtest, vom Rudern kommt das noch so ein bisschen. Das ist doch gut.
Ja, ich denke mal, die Fitness, ich habe nach dem Rudern, ich habe auch nie eigentlich aufgehört. Also, und ich glaube gerade, was mir ziemlich, also ich bin, glaube ich, nicht so explosiv, was mir aber, glaube ich, ziemlich gut liegt, und obwohl ich viel Berge fahre, was glaube ich, wo ich vielleicht wahrscheinlich, also würde mich interessieren, die Zahlen zu sehen, aber ich glaube, flach fahre ich doch relativ zügig. Wenn ich dann, also mein Ziel ist auch immer, wenn man meine Pulsdaten anschaut, oder ich bin auch lange mit Powermeter gefahren, so vom Gefühl her fahre ich nicht wirklich schneller den Berg hoch als im Flachen, also von der Intensität her. Genau, und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Ruderer-Ding. So.
Ja.
Diese Schwelle
ja.
so.
Ja gut, du kannst das aber auch ewig.
Also ich glaube, das sind vielleicht dann schon so das, was mir dann halt einfach durch die Umfänge, die ich schon gemacht habe, über die letzten 10 Jahre, dass halt schon.
Ich glaube, du weißt halt sehr genau, wann du platzt und wann nicht. Und dann kannst du halt an dieser Schwelle eben prima arbeiten, ohne dass es dich
da... oder ne? Mein Freund hat immer gesagt, ich fahre immer so locker, ich kann gar nicht kaputt gehen. Nee, ich mache einen Ironman in Prun schon 3 Wochen, glaube ich.
Ja.
und da bin ich immer die Strecke abgefahren und da mal ein bisschen mehr auf Zug gefahren. Also auch da habe ich schon gemerkt, dass es dann, fahre ich schon beim Three Peaks Race ein bisschen langsamer, aber dafür kann ich halt auch länger und mir geht's besser. Mhm.
Ja, ich war, also apropos Schwelle, also, ich bewundere da ja immer bei, jetzt gerade auch bei diesen Grand Tours, ne? Wenn du dann den armen Helferdienst machen musst und dann heißt es ja, bitte hier, Galibier, du fährst jetzt hoch mit, weiß ich nicht, deine Schwelle liegt jetzt bei 400 Watt Attacke und das bitte 20 Minuten und dann darfst du platzen. Also
ja, sowas ist sowas für mich, aber was nicht geht, ist Attacke, ist das so kurze, exklusive Sachen, das ist
ja, wie die sich dann immer die Karten legen, aber, ne? Unglaublich.
Ja, aber ich glaube, ich habe vielleicht nicht die höchsten Wattwerte, aber ich glaube, dieser Bereich, wo es auch ökonomisch ist, wo ich noch irgendwie verdauen kann, wo ich nicht super in den Keller fahre, ich glaube, das ist relativ hoch. Also so ein Verhältnis, aber dafür, wenn es dann intensiver wird, dann geht es dann halt auch nicht mehr. Aber ich glaube, das hilft halt bei so einem Rennen, würde ich sagen.
Beim Three Peaks, was war denn da so mit, also wo sagst du, das war so richtig mein schönstes Erlebnis eigentlich?
Das war mein schönstes Erlebnis beim Three Peaks. Also ich fand wunderbar den Grand Saint-Bernard. Das ist eigentlich ein Pass, der ist sehr stark befahren. Aber ich bin den Abend so im Sonnenuntergang und ich hatte vorher das Rhonetal, wo ich auch dachte so, boah, was mache ich hier? Es ist so viel Verkehr, es ist Gegenwind. Und da hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Und dann habe ich das gegessen und bin dann den Grand Saint-Bernard hoch. Und das fand ich super schön. Da den Sonnenuntergang zu sehen. Hab dann noch einen Spanier getroffen, dann sind wir zusammen das letzte Stück noch gefahren und das hat richtig Spaß gemacht. Das fand ich echt schön. Was ich noch, die Wanderung. Ich fand die Wanderung am Nivolet, mir hat die gut gefallen. Fand ich super.
Das ist ein Bild, also wieder Instagram bei dir, da hast du über die, also nach deiner Ankunft in Nizza hast du da ein paar Bilder gepostet. Ist es diese Wanderung, wo die Kühe da drauf sind und diese Schotterstraße?
Das war die erste Wanderung, die fand ich auch schön. Die fand ich auch echt schön.
Das sieht doch idyllisch aus.
Vor allem da fand ich auch den letzten Abschnitt schön, zu dem man noch gefahren ist. Aber ja, genau, da war ich auch gut gelaunt, da bin ich gerade aufgestanden. Aber auch viele Momente, wo ich dachte so, oh nee, ey. Den Brenner, nachts den Brenner hoch, um Gottes Willen, niemals in meinem Leben würde ich bei einem Bikepacking-Trip nachts den Brenner hochfahren.
Ja. Ist da viel unterwegs?
Ich glaube, normal ist da viel los, aber da war keiner. Ich fand es fast gespenstisch. Da ist dann nachts irgendwie so ein Güterzug neben dir da lang und boah. Und da hat es auch nicht geendet. Es war zwar nicht wirklich steil und nicht lang, aber ich hatte keinen Bock mehr und hat sich dann so gezogen. Und dann sieht auch nachts alles gleich aus. Und ja, irgendwie war das alles dann nicht so. Dann in Innsbruck, dann dachte ich so, ja, wo schlafe ich jetzt? Dann war ich erst noch relativ hoch, da wollte ich nicht schlafen. Dann bin ich abgefahren, dann kam halt Innsbruck, da war es auch schwierig. Dann habe ich dann irgendwo dann kam der Radweg und da habe ich spekuliert auf so einen Rastplatz für Radfahrer. Habe ich auch gefunden dann, aber war halt die Autobahn nebendran, es war auch super laut. Genau, aber gab auch Momente, die, also um es halt ehrlich zu beschreiben, es gab sehr schöne, aber es gab auch Momente, wo ich dachte so, boah, was mache ich hier? Würde ich mir niemals tracen?
Sind so Momente, wo man sagt, hier möchte ich nicht sein und bloß gut, dass ich weiter, also dass ich wieder wegfahren kann. Also ich stelle mir in dem Moment immer vor, scheiße, wenn du die ganze Zeit dein Leben jetzt hier an diesem Ort verbringen müsstest.
Aber das macht es ja auch aus, dass du die verschiedenen, also wenn du nur in schönen Orten unterwegs bist oder wenn du diese tiefen Momente nicht hast, dann sind die schön, glaube ich, auch nicht so schön. Das finde ich auch das Bemerkenswerte, dass irgendwie, ich bin doch oft, hat man so im Kopf, okay, jetzt bin ich schon müde, jetzt läuft es alles gar nicht mehr, aber jetzt muss ich noch mal weiterfahren, das kann ja nur noch schlimmer werden. Aber ich habe oft den Eindruck, das stimmt halt nicht. Das heißt, wenn manche Sachen mal schlecht sind oder die tun mal weh oder das ist mal nicht schön, das kann dann auch wieder besser werden oder es wird meistens auch wieder besser. Oder wenn du denkst, okay, es ist schon alles scheiße, dann wird es ja meistens vielleicht sogar eher, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es noch schlimmer wird und es kann nur noch besser werden. Und dieser Wechsel von Höhen und Tiefen ist, glaube ich, auch das, was es ausmacht und dass man sich mal irgendwo durchbeißt und dann kann man was anderes wieder genießen.
Kommen wir mal zu den Fragen, die mir gestellt worden sind. Eine Frage vorab, weil, also ich wollte ja mit dir auch noch ein bisschen drüber sprechen, als Frau alleine unterwegs, so ist es ein Thema für dich, wie siehst du das Ganze? Da geht es mir auch so ein Stück weit drum, weil ich finde, du bist ein unglaublich inspirierender Mensch.
Danke. Ja,
so jetzt also jetzt völlig geschlechtsunabhängig. Ich finde das ja auch immer toll, gerade Menschen wie dich kennenlernen zu dürfen und davon natürlich auch zu profitieren. Ne? So, das ist, also ich finde sowas immer sehr spannend. Aber da geht es auch so ein bisschen um Empowering, andere Frauen natürlich dahin zu bringen, das auch zu machen, ja, sich da auch zu trauen. Ist dir irgendwie da so begegnet, Naja, also wenn, weil ich meine, du marschierst da durch als siebte Gesamtfeld, kommst du an. Also ist dir da irgendwie schon so begegnet, dass da andere dann so ein bisschen aggressiv drauf reagieren oder?
Meinst du andere Männer oder?
Ja,
oder?
Männer, ja. Nee. Also vor allen Dingen. Ja.
Ich glaube eh, das, was ich an der Bikepacking-Community schätze, und das finde ich auch gerade schön im anderen Sport, ich habe das Gefühl, umso mehr es leistungsorientiert wird, umso mehr werden auch mal die Ellenbogen ausgefahren. Ich habe beim Bikepacking das Gefühl, ich meine, was ich auch schon gesagt habe, ist ja im Endeffekt ein Time-Trial und jeder hat eine Herausforderung und du kannst jetzt nicht die anderen schlechter machen oder so. Oder das ist ja, ist eher so der Spirit, du fährst gegen dich, du triffst auch andere, die machen das auch. Das heißt, wenn du keinen triffst, dann weißt du, es machen jetzt 200 andere, machen das gerade auch und denen geht es vielleicht auch gerade mal nicht so gut oder so weiter. Und das finde ich ist ja eher das Schöne, dass man sagt, man macht irgendwas gemeinsam. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass überhaupt nicht gemauert wird oder irgend so was. Oder dass man versucht, den anderen so Informationen nicht zu geben, die man eigentlich hat. Ja. Zum Beispiel wurden auch schon vornherein Informationen über diesen Hike geteilt. Oder auch so beim, weiß nicht, beim Switzerland Ultra Cycling Challenge waren wir am Ende alle im Finisher Brunch. Jeder hat so, oh, was hast du hier in deinem Fahrrad? Was hast du hier? Und oh, das ist ja cool und das ist ja cool. Und dieser Spirit ist einfach was ganz anderes. Und die Leute, die glaube ich, sind, die meisten sind reif genug, um sich nicht in Leistung irgendwie so krass reinzusteigern und anderen nichts mehr zu gönnen oder Neid oder so. Ich glaube, das gibt's da nicht so. Und das finde ich auch sehr erfrischend im Vergleich zu dem Leistungssport, den ich, also was ich halt sonst erfahren habe, oder das finde ich ist da nicht so präsent. Weil die meisten Leute, die sind glücklich mit ihrem Leben, die freuen sich auch Rad zu fahren. Ist ja auch ein Privileg, das zu machen. Und ich finde selbst, das Schöne ist auch, selbst wenn du es irgendwie nicht finishst oder du bist langsamer als gedacht oder so. Das ist ja trotzdem, du bist ja kein Verlierer. Du hast ja total viele Erlebnisse mitgenommen. Wenn du jetzt irgendwie im Ruderrennen 2000 Meter und du bist Letzter, bist du halt Letzter.
Ja, wäre ich auch.
Dann hast du dann nichts, dass du sagst, nicht so, es war trotzdem so ein inspirierendes Rennen, ich habe so viel mitgenommen. Naja, weiß ich nicht. Und dann bist du halt Letzter und fühlst dich scheiße. Also so ging es mir. Und wenn du das fährst, dann finde ich, ist es halt trotzdem so, dass du Leuten begegnest und dass du was erlebst und das finde ich, da nimmt man immer was mit.
Ja, wahrscheinlich, so wie du schon sagst. Es ist halt weniger Race, mehr Time Trial, mehr also sich gegen sich, oder nicht gegen sich, sondern mit sich fahren.
Also als ich mit Caro das Switzerland Ultra Cycling Challenge gemacht habe, da waren wir echt nicht gut platziert, da hatten wir auch einen Defekt und beide auch, also Route war schlecht, viel zu viele Berge eingeplant. Aber wir haben es dann auch gefeiert, dass wir diese Berge trotzdem gefahren sind. Nicht die kürzeste Route mit hin und zurück, sondern Pässe und so. Und wir haben das auch wenn wir darüber quatschen, dann haben wir, glaube ich, immer noch Leuchten in den Augen, weil das so viel, weil das so cool war. Und das ist ja was ganz anderes. Da geht es ja gar nicht um die Platzierung. Das ist ja trotzdem ein Gewinn.
Nee, also es ist auch der Eindruck, den ich habe. Weißt, ich habe meine Antennen bin da, was das angeht, sehr sensibel, eben weil ich es gerne so hätte, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ne? So, und mir ist das völlig wurscht, welches Geschlecht oder Orientierung oder Religion oder weiß ich, jemand hat, Hauptsache fährt das richtige Rad, da werde ich, da. Also wer das falsche Rad fährt, da kannst du mich erleben. Aber
warum? Was ist falsch?
Nein, Scherz. Für ist genauso Blödsinn, wie sich über Geschlecht oder weiß ich was aufzuregen. Also das ist ja ein.
Nee, also das ist auch nichts. Ich habe auch vielleicht das noch zu sagen, ich habe auch nichts erlebt, wo irgendwie. Ich meine, es gibt ja schon Situationen, wenn du dann irgendwo übernachtest und das sind halt dann eigentlich nur Männer, mit denen du zusammen oder du ziehst dich irgendwie um oder so, keine Ahnung, das war nie irgendwie ein Thema, dass man sich, also dass es irgendwie unangenehm war.
Ja.
Okay. Also dass ich ziemlich umguckt halt weg oder keine Ahnung, guckt, also es war dann gar kein Thema, also habe ich mich nie irgendwie da irgendwie.
Ja, vor allen Dingen bei den Races, mal ganz ehrlich.
Überhaupt nicht, das ist ja überhaupt gar kein Thema, sowas. Ja. Also hatte ich nie das Gefühl, habe ich mich immer wohl gefühlt.
Ja,
also und genau, und von wegen so von außen, so mit Risiko, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es, glaube ich, einfach eine Nutzen-Kosten-Abwägung auch ist und eine Risikoeinschätzung, die vielleicht oft fehlinterpretiert wird.
Da es schließt eine Frage an, die ich auf Instagram gestellt bekommen habe. Das, was du schon beantwortet hast, ist, wie hast du geschlafen? Schlafsetup, da haben wir drüber gesprochen. Du hattest bei der Italy Divide hattest du nur Schlafsackmatte mit Innenschlafsack, beim Three Peaks Bike Race auch?
Auch beides.
Herr Devers, ja, sicher am Bild, ja.
Genau, ich habe einen Schlafsack für 6 Grad Komforttemperatur und Thermarest Neo RX Lite.
Die ist super,
isoliert. Ne? Aber ich hätte auch jetzt eine unisolierte mitgenommen, die kleiner wäre. Aber die ist halt so gut, die ist schon so klein. Auch so
und die knistert nicht, ne? Man sagt
ich
ja immer,
nicht, die knistert gar nicht.
Nee.
Die knistert nicht. Bei mir knistert die nicht.
Genau, ich sage, wenn ich schlafe, knistert sie nicht. Ich weiß auch nicht, warum nicht. Also, ja. Okay.
Nee, ich glaube auch, dass es ein bisschen Gewöhnung ist, ob man gut schlafen kann. Ich würde es, glaube ich, auch vorm Rennen so jedem empfehlen, das vorher mal ausgiebig zu testen, das Setup. Also ich habe auch nicht, also und auch ans draußen schlafen vielleicht gewöhnen. Was ich zum Beispiel vergessen habe, was ich echt oft bereut habe, waren Oropax. Mir haben auch manche gesagt, boah, du kannst doch nicht in Oropax schlafen. Wenn jemand kommt und dich überfällt, kriegst du ja nicht mit. Aber wenn jemand kommt und mich überfällt und ich schlafe, krieg ich auch nicht mit. Ne?
Ja, genau.
Und da schlafe ich einfach besser ein.
Ja, ja, habe ich auch immer dabei.
Ja, habe ich vergessen, hat mich geärgert, aber
nicht. Habe ich immer bei allen Businessreisen, also das hat mir angewöhnt, auch in den Hotels immer, ich habe immer Oropax mit, wenn nebenan irgendwo Party ist oder unten nochmal.
Ja, es ist irgendwie so. Doch. Ja. Da ist einfach nochmal einen Störfaktor eliminiert, finde ich. Das war mir, habe ich vergessen.
Und da steht nämlich, also der Halbsatz, der noch hinter dieser Frage steht, ist, und wie hast du dich dabei gefühlt? Also wie hast du geschlafen, wie hast du dich dabei gefühlt? Das zielt jetzt ein bisschen auf dieses Sicherheitsthema wahrscheinlich ab, was wir jetzt schon besprochen haben.
Auf das Sicherheitsthema. Also wenn ich schlafe, dann fühle ich nichts. oh Gott, ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Also ich hatte Bedenken beim Einschlafen. Ich hatte eher Bedenken, dass mich, also ich wollte nicht irgendwo schlafen, wo mich Leute halt aufwecken. So hatte ich eher Bedenken, wenn du an der Bushaltestelle schläfst und dann kommen halt dann morgens die Leute, das willst du ja nicht.
Eher aus Erholungsfokus, genau, weniger aus Sicherheitsfokus.
Genau, ich wollte halt nicht, dass ich jetzt sage, ich eh schon wenig schlafe und dann wird mir noch eine Stunde quasi genommen, weil ich einen schlechten Platz gewählt habe. Aber da war ich eigentlich happy mit den Plätzen, die ich hatte. Ich war nur einmal vor Melchseefrut, da war ich in Melchtal, das war doch relativ hoch. Das war temperaturtechnisch ein bisschen am Limit. Da war ich mich einmal nachts kurz wach und habe ein bisschen gezittert, aber war wieder okay. Dann habe ich mich dann irgendwie ein bisschen anders hingelegt, hat dann wieder gepasst.
Genau. Ja, sehr gut. Ansonsten einfach Whisky trinken.
Also das ist ein Weiterfahren, ne?
Ja, oder weiterfahren.
Ja, was machst du, ne? Und was, ja.
Kannst du bist ja nicht warm sonst. Dann eine Frage, die kam, Ernährung unterwegs. Was hast du gegessen und wie viel pro Fahrtag? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, die davon ausgeht, dass du das überlegt und strukturiert gemacht hast. War das der Fall oder?
Ich glaube, ich habe da eine ganz gute Intuition. Und der Gewinner hat auch so ein FAQ gemacht und der macht die Seafood Diet.
Okay.
Seafood, sondern Seafood, alles was er sieht, das ist er. Und bei mir auch ein bisschen so. Ich habe in meinen Taschen relativ viel Platz gelassen, auch um Sachen halt einzukaufen und mitzunehmen und auch um mir auch immer ein bisschen eine Auswahl zu geben, auf was ich gerade Lust habe, weil ich glaube, das ist viel nach Gefühl. Und ich habe auch schon echt versucht, viel zu essen. Also auch, ich habe auch viel Zuckergetränke zu mir genommen, wenn ich mal keine Lust hatte zu essen. Gerade als es heiß war, ich öfters auch mal Smoothies oder Früchte gegessen oder getrunken. Genau. Und ich habe aber auch Wert darauf gelegt, dass ich ab und an mal drin im Restaurant gegessen habe. Aber jetzt nicht nur, weil ich Hunger hatte oder weil ich einkehren wollte, sondern manchmal war auch so, dass ich gesagt habe, oh, kann jetzt nicht mehr auf dem Rad sitzen, es hat jetzt 40 Grad oder was, ich muss mal raus aus der Sonne. Und dann habe ich oft diesen Break quasi auch kombiniert mit halt einer guten Mahlzeit.
Mal was aber warmes Kind.
Ja, also was wirklich krass, weil ich meine, wo du ja nicht drauf achtest unterwegs, wo ich sonst eigentlich ziemlich viel drauf achte, ist Kosten.
Ja, ja.
Und ich habe dann gehst du in sonst weißt du, stehst du vor Lidl, kaufst das Billigste. Ja, genau. Und dann gehst du da schweißt in die Tanke und plünderst die so.
Ja, genau.
Und genau, da habe ich, also ich glaube, ich habe schon ganz schön viel da weggefuttert. Man könnte es mal aufschlüsseln, aber ich habe es beim Three Peaks das irgendwie nicht so protokolliert. Aber wenn es Leute interessiert, ich habe zweimal bei längeren Touren, wo ich auch 7000 Höhenmeter so gefahren bin, habe ich mal Fotos gemacht von allem, was ich esse und das danach zusammengefügt.
Ich sehe hier gerade so Fruchtdings, Eis. Eis ist ja immer gut, ne, für schnell Kalorien. Dann hier irgendwelche Brötchen mit und noch ein Möhrenkuchen, Mannerwaffeln natürlich, ja, Eis. Pizza.
Ja, viel Shit auch gegessen. Ne? Also kannst du, ich weiß nicht, was das Ernährungsberater dazu sagt.
Wenn der Ernährungsberater das Gleiche fährt, dann kann er mir gerne einiges sagen, aber bis dahin kann er sich schenken. Weil ich glaube, also, weiß nicht, du dankst wahrscheinlich auch Gott für E-Stoffe.
Ja, ist interessant zu wissen, weil ich habe einen Rudern Ernährungsberater und der hat mir gesagt, hat mir neulich geschrieben, er will auch ein Ultrarennen fahren. Und ich habe auch gesagt zu allen Fragen, ich bin in einem Podcast, vielleicht hört er sich's mal an.
Ja, genau. Also
Ich
dann
frag
schöne
ihn,
Grüße.
wenn er mich zu Ultrasachen fragt, ich frage den vielleicht mal zur Ernährung.
Ja. Ja, also es gibt da sicherlich, wenn du strukturieren kannst, ne? So, also wenn
Ja.
du wirklich auch das Potenzial hast, dass du dann das Essen auch bekommst und auch
Ja.
das so einhalten kannst. Okay, da ist das sicherlich toll, aber man isst eigentlich Müll. Ne?
Du
Das
musst
ist
ja
ja.
gucken, was du kriegst auch.
Ja.
Und also wo ich wirklich, was ich selber dabei hatte, waren Elektrolyttabletten, einfach um den Salzverlust auszugleichen. Und genau, ich hatte bei Race Across France, wo ich auch ein bisschen intensiver gefahren bin als beim Three Peaks, noch einfach länger am Stück, hatte ich am Ende Atemprobleme. Und ich habe recherchiert, dass das wahrscheinlich ein Dehydrierungsproblem ist.
Ah, okay.
Und da ging es mir wirklich schlecht. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, wenn es mal ein bisschen Anstieg hoch geht, der Puls geht höher. Und dann habe ich mir wirklich vorgenommen, viel zu trinken. Gerade im letzten Abschnitt dann in der Provence. Und ich glaube, das war ziemlich gut. Und ich glaube auch manchmal, dass dann so eine kurze Pause, wo du mal vielleicht mal einen Moment nicht auf dem Rad sitzt und mal irgendwie kurz irgendwo drin was isst, dass das vielleicht auch solchen Sachen dann vorbeugt.
Ja, der
Und ich
Körper
glaube, was
entfaltet
man.
sich vielleicht noch mal anders dann, ne? Und dann wieder
Ja,
neu drauf.
oder einfach die Zeit, wo du mal nicht röchelst. Und ich glaube, was
Ja.
halt noch vergessen wird beim Thema Ernährung immer, also wo ich, also ich glaube, das ist auch eine große Intensitätsfrage. Ich glaube, wenn du halt schaffst, dass du auch am Berg oder dass du halt deine Intensität niedriger hältst, dann schafft dein Körper auch zu verdauen und du hast nicht so einen Stress dass halt irgendwie nichts mehr ankommt oder so. Und also zum Beispiel, ich habe ja den gleichen Magen, egal welche Sportart ich mache. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich laufe, dann ist es ein ganz anderes Problem, sich zu verpflegen als beim Radfahren. Klar, natürlich beim Laufen hast du auch irgendwie eine Bewegung, eine andere Bewegung. Aber beim Laufen ist halt auch einfach so, dass ich nicht ohne weiteres mit Puls 120, 130 irgendwie rumlaufe. Da kannst du halt rückwärts, da laufe ich rückwärts. Nee, und dann ist es wieder ein anderes Thema und ich bin ja die gleiche Person, ich habe ja die gleichen vielleicht Unverträglichkeiten und so weiter, aber die Intensität ist anders und dann wird es, glaube ich, auch schwieriger und ich glaube, wenn man vielleicht da ein bisschen konservativer paced, dann denke ich, ist es mir davon, also vielleicht kann mir, wenn mir jemand widerspricht, vielleicht, ja, ist es auch nicht richtig, aber ich habe den Eindruck, dass es auch daher kommt, die Frage, wie gut man halt Ernährung aufnimmt, wie intensiv du fährst.
Ja, es führt letztendlich wieder zu dem zurück, was wir am Anfang schon sagten, wenn du dich gut kennst, ne, gerade unter diesen Belastungen, dann weißt du halt, okay, so kann ich die Nahrung richtig aufnehmen, so kann ich sicherstellen, dass ich auch Hunger habe. Ne? Vielfach ist ja durch die Belastung, dass
Ja.
man vielleicht auch nicht Hunger hat oder bei der Hitze. Ne? So,
Ja.
also das, ja. Aber ich gebe
Ja,
dir
das.
völlig recht, was man dann unterwegs da in sich, ne, reinschaufelt, wo man auch sagt, so, ey, gib her,
Ja.
egal, was?
Ja.
Nur 5 Franken, ah, Attacke, weißt
Drei, ja. Aber ja, ich glaube, prinzipiell bei allem ist es gut, ab und an mal, also wenn man weiß, ich will die Etappen fahren, das wären vielleicht so 5000 Höhenmeter am
so.
Stück, dann sich dran zu gewöhnen, weil also einerseits Ernährung, aber andererseits auch selbst, also mir haben auch manchmal Sachen wehgetan, aber es waren nie Schmerzen, die ich nicht kannte. Also ich wusste zum Beispiel, okay, ich weiß nicht, wenn sich jetzt hier im Hintern ein bisschen reibt, im Flachen, da kriege ich mir eher Sattelwunden als bergauf. Da weiß ich, okay, dann nutze ich die und die Creme und wenn ich bergauf fahre, andere Positionen geht es wieder weg und dann wechsle ich ein bisschen Position, dann wird es eigentlich kein Problem. Oder auch weiß ich manchmal, wenn ich viel bergauf fahre, ist es steil, dass vielleicht das Knie mal ein bisschen wehtut, aber das ist dann auch nichts, wo ich mich verrückt mache, weil ich weiß, den Schmerz kenne ich, der geht wieder weg. Oder weil es meine Füße wehtun, das ist auch eine Sache, die kann echt super unangenehm sein, aber ich weiß auch, das geht wieder weg.
Ich klicke dann
Und
oft aus und fahre dann
ich.
halt ohne, also so, weißt du, dass ich da auch die Position verändere für ein paar Kilometer und dann
Ja,
wieder
ich habe
rein.
es tatsächlich auch, das war recht kurzfristig, ich habe mir so andere Schuhe auch gekauft, so richtige Touri-Schuhe. Also keine Sandalen. Aber richtige.
Offene
Aber.
Sandalen, weiße Socken, genau.
Ja, genau.
Italien, hello.
Aber genau, ich glaube, da ist es einfach gut, dass man mit manchen Sachen vielleicht ein bisschen Erfahrung hat und dann.
Meine Füße einfach gehen ja auf, ne?
Also ich bin auch immer ein Fan von Sachen einfach ausprobieren. Das mein Ironman, das wird auch hier eine schöne, der Marathon, das wird auch hier, kannst du auch drauf wetten, aber ich keine Ahnung, ob ich es schaffe, ne? Aber ich glaube,
wenn man Stand sich so jetzt Rennen würde ich vornimmt, auf dich wetten.
Okay, das ist schon mal viel. Aber ich glaube, bei so einem langen Rennen ist es schon auch gut, wenn man da gut durchkommen will, weil auch Spaß haben will, wenn man manche Sachen ein bisschen einschätzen kann. Und ich andererseits, man kann es natürlich auch mal auch probieren, also ich sehe keine, aber ich denke, dass man ja mit ein bisschen Gewöhnung da vielleicht mehr Spaß hat.
Du hast es gerade angesprochen, das ist auch noch eine Frage, die ich gestellt bekommen habe, ist, was machst du gegen Sitzbeschwerden, beziehungsweise hast du die überhaupt? Also du hast sie offensichtlich und jetzt sagtest du gerade Arschcreme.
Genau, ich hatte tatsächlich bis vor 2 Jahren hatte ich eigentlich fast nie Probleme. Weiß nicht, was mein Hintern dann gemacht hat, bin ich vielleicht auch noch nicht so lang gefahren. Und dann hatte ich Anfang der Saison vor 2 Jahren, vor einem Jahr, hatte ich einen Abszess und das war auch, da war ich Bikepacken und ich hatte meinen Grizzle neu, das Gravelbike. Und ich war so Feuer und Flamme mit diesem Rad direkt zu fahren, bin direkt damit los und habe dann am ersten Tag echt Sitzbeschwerden bekommen, dachte, naja, wird schon wieder weggehen. Und dann wurde es echt schlimm, vor allem auch über Nacht. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was ein Abszess ist, also hatte ich keine Ahnung davon. Mir ging es aber auch ganzheitlich schlecht, also ich hatte Fieber dann auch und dann musste ich halt auch noch zurückradeln zum nächsten Bahnhof. Das war dann auch echt eine Tortur und ich konnte kaum mehr irgendwie im Sitzen fahren. Ich war noch bei einer Apotheke, aber es hat alles dann nichts mehr geholfen. Das hat dann wirklich so einen Knubbel gegeben.
Ja.
Und dann hat mein Papa mir gesagt, der Arzt ist aber auch Radfahrer und auch sowas schon Probleme hatte, der meinte, ja, du, das Fieber und der Abszess, das kann einen Zusammenhang haben und jetzt, du musst dich jetzt davor kümmern, weil sowas kann auch eine Blutvergiftung geben. Eben, und dann bin ich in Notaufnahme, da wurde es aufgeschnitten und unangenehm. Unangenehm. Und dann hat es wirklich auch mehrere, also 2 Wochen länger gedauert, bis ich wieder auf dem Rad war.
Ja.
Und das war schon so ein Learning, dass ich wusste, boah, das darf nicht mehr passieren. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Hygienethema war, weil es war am ersten Tag.
Also war es dann vielleicht Sattel oder war es Radhose?
Sattel und auch so ein Rasierthema vielleicht.
Ja. Ja.
Und dann habe ich halt, also habe ich vom Hautarzt quasi gesagt bekommen, ja, ab und an kann man auch mal so Octenisept oder so benutzen. Und natürlich auch halt die Hygiene. Und
ja, vielleicht klar, wenn so eine Haarwurzel.
Direkt vorm Bikepacken, vielleicht nicht direkt rasieren, dann kann schon sein, wenn die durchbricht, dass sich entzündet.
Ja.
Und natürlich der Sattel, ich habe jetzt an jedem Rad den gleichen Sattel.
Ja.
Und ich habe auch jetzt echt gute Hosen. Auch eigentlich immer die gleiche von Assos, das ist auch extra eine Langdistanzhose. Und ich nehme auch diese Creme. Diese Chamonix, keine Ahnung, wie auch immer.
Genau, am Ende ist es Arschcreme, ja? Egal genau, wie wir es nennen.
Genau, in diese Creme. Genau, und dann versuche ich halt auch, es kommen echt Details, ne? Also nachts du beim Schlafsack, weil ich schlafe ich auch ohne Unterhose, weil ich lüftet.
Naja, nee, das ist ja wichtig. Ich meine, darüber muss man ja auch sprechen. Ja, das ist wichtig.
Ich versuche auch im Voraus, meine Position beim Radfahren regelmäßig mal zu wechseln. Ich glaube, was schon mal gut ist, also auch ohne, dass du Position wechselst, wenn manchmal flach ist und manchmal berghoch. Das macht mir schon manchmal einen Unterschied. Aber ich versuche immer wieder mal im Wiegetritt zu fahren, im Auflieger zu fahren, einfach damit die Belastung sich ausgleicht. Also eine Sache vielleicht noch, ich hatte auch eine zweite Radhose dabei, für den Fall, dass es irgendwie regnet und die ist klatschnass, weil klatschnasse Radhosen machen, glaube ich, auch mehr Sitzbeschwerden.
Ja.
Und aber ich habe die jetzt, hätte die jetzt nicht gebraucht. Aber also, das ist vielleicht auch noch.
Weil du das gerade sagtest mit dem Luft dran und sowas, absolut, sehe ich genauso, habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht und so Feuchttücher, bei diesen mehrtägigen Sachen, also konsequent, ich bin also immer bei, ja, und habe dann auch noch mit so Desinfektionstüchern noch das Sitzleder abgewischt, das Sitzpolster abgewischt. Einfach um bakterielle irgendwie auszuschließen. So. Also ich leide jetzt weniger drunter. Ich benutze natürlich auch Chamonix, Chamois, Creme, so dann, wenn gerade bei so längeren Sachen, so Zinksalbe vor allen Dingen auch, ne, dann gleich gar nicht erst diskutieren.
Und dann ich mach's auch direkt drauf.
Lüften, klar.
Ja, ich meine, du sitzt ja im Endeffekt, du sitzt ja den ganzen Tag sitzt in dieser Hose. Das ist auch einfach, also diese Vorstellung auch. Also ich habe mich auch wirklich, ich habe gedacht, beim Three Peaks Race war ich noch nie eigentlich so stolz, was ich für meinen Körper machen kann, aber habe mich gleichzeitig so sehr geekelt von meinem Körper. Ja. Weil du sitzt dann ja auch und du liegst in diesem Schlafsack, da kommt dieser, ich habe noch nie so gestunken auch.
Ja, ich glaube, unser Hintern braucht auch mal eine Entschuldigung. Ne?
Ja, aber auch der ganze Körper meine ich auch. Aber ich glaube, ich habe auch eher am Anfang der Saison Probleme. Ja. Jetzt dann eigentlich gar nicht mehr. Ich wusste, bei Italy weiter habe ich mir viel mehr Sorgen gemacht. Ja. Jetzt eigentlich wusste ich beim Three Peaks, das ist eigentlich unwahrscheinlich, dass da jetzt was kommt. Auch den Abszess hatte ich Anfang der Saison. Ich glaube, es ist auch eine Sache, die mit Gewöhnung zu tun hat.
Ja, das kann sein. Aber das
und
ist,
natürlich richtiger Sattel, richtige Position.
Sag mal, weil du gerade sagtest mit Hose. Weil ich bin gerade jetzt an dem Punkt, ich habe eine Hose, die ist jetzt vielleicht so 8000 Kilometer gefahren. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wann sollte man sie wechseln? Jetzt habe ich gelesen, so ab 10.000 Kilometer sollte man da mal wieder drüber nachdenken, sich eine neue Hose zu holen. Hast du da Erfahrung?
Puh. Also ich habe erstmal nicht protokolliert, wie viele Kilometer ich pro Hose fahre. Ich wechsle die auch so durch, ohne da jetzt irgendwie groß drauf zu achten. Kann ich dir jetzt keine.
Weil ich suche so Indikatoren, weißt du, so nach.
Ich meine, wenn die noch bequem ist, kannst du erfahren, denke ich, oder?
Ja, klar. Läuft noch so, aber ich weiß manchmal nicht so genau. Ne? Ich hatte jetzt so ein bisschen. Das habe ich aber, meine ich, jetzt wieder hingekriegt, weil ich an der Sattelstellung was verändert habe, dass es wieder weg ist. Manchmal hat man ja so das eine Bein, dass so das Innenbein auf einmal so zerrt. Also so ein unangenehmes Gefühl ist so. Und das hat einmal auch, da hatte ich eine Hose, die war jetzt eher preiswerter so und die hat halt auch ein anderes Polster so. Und dann habe ich wieder meine Hose, die ich gewohnt bin, da war das wieder weg und so. Und dann kam mir dann der Gedanke, wann muss ich denn eigentlich mal wechseln? Weil ich das auch gehört habe, jetzt beim Transbalkan Race beispielsweise ist bei einem, glaube ich, oder so, also ich hatte mich mit ihm unterhalten, da war das Thema dann also auch wund gefahren, ne? Richtig, Saddle Sores. Und zwar einmal, also er sagte, verstehe ich nicht, ich habe die Hose und den Sattel, ich habe das nie gewechselt, ich habe das nicht verändert, gar nicht, es ist immer noch das Gleiche. Und dann sind wir drauf gekommen, okay, vielleicht war die Hose einfach jetzt schon zu lange gefahren, das Polster halt nicht mehr so gepolstert und der Sattel, die härten ja auch aus, beziehungsweise verändern sich ja auch, sodass das dann auf einmal nicht mehr klappt.
Ja, ich glaube eher wahrscheinlich, dass der Load bei so einem Rennen einfach höher ist und die Erholungszeiten ja auch so kurz. Ich glaube, sonst so im Teambereich Sattelwunden, das heilt ja eigentlich relativ gut.
Ja.
Aber wenn du halt nur ein paar Stunden schläfst, dann ist es vielleicht schwieriger. Ja. Und ich habe ja gehört, beim Transbalkan Race war es ja auch ziemlich heiß.
Ja, und nass dann, ne?
Gehört zu haben. Und dann schwitzt du ja auch mehr. Ja. Und das ist vielleicht auch noch ein Problem. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ich bin mit meinen Hosen gerade echt zufrieden. Gar keine Probleme mehr. Aber ich habe die auch noch nicht so lang. Die sind eigentlich alle recht neu. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wie die sich abnutzen. Aber ich hatte schon bei anderen Hosen auch von guten Marken das Gefühl, dass die schon sich irgendwann mal, dass das Polster irgendwann ausgesessen ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich kann mich dir keine Antwort
sagen. Macht nichts. Das ist einfach. Dann habe ich jetzt noch hier eine praktische Frage zum Finale sozusagen. Wie hast du das organisiert eigentlich mit An- und Abreise, mit Radkarton, Flug und Bahn, fragt jemand.
Ja, hör mir auf, ey. Das ist das Schlimmste. Radfahren ist entspannt. Nee, also ich bin ja eigentlich gegen Fliegen. Aber ich hatte, das war von Grenoble, ich habe einfach keine gute Verbindung gefunden. Ich wollte auch rechtzeitig... Hallo?
Ich bin da. Ich habe nur was getrunken. Ich wollte dich nicht durchschnuppen.
Achso, nee. Alles gut. Und ich hatte auch vorher im Vorfeld, also ich wollte rechtzeitig da sein, dass ich auch noch ein bisschen Zeit habe. Und dann hatte ich einfach nicht so viel Spielraum, da 2 Tage anzureisen mit der Bahn. Und dann war die Bahn auch deutlich teurer. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, jetzt fliegst du halt. Da habe ich gesagt, ich fliege von Genf, also von Genf einen Flug gebucht. Und ja, dann war das schon ein Problem, dass es keinen Zug gab, der rechtzeitig zum Bahnhof, zum Flughafen, der rechtzeitig da gewesen wäre. Da war noch ein Streik angemeldet. Und letztendlich habe ich das Auto von meinem Mitbewohner quasi hat er mir den Schlüssel, also habe ich dann irgendwo geparkt, auch so halb illegal, und bin dann mit dem Bus zum Flughafen und habe dann gebetet, dass es nicht abgeschleppt wird, und er hat es dann abgeholt, dann am Wochenende. Und das war zum Glück noch da, naja, aber dann komme ich zum Flughafen, dachte ich, naja, okay, jetzt bin ich da, jetzt geht es hoffentlich entspannt, hier alles für die Bühne. Dann komme ich aber zum Schalter und sagen die mir, ja, Fahrrad ist ja angemeldet, aber leider heute keine Mitnahme, weil wir fahren heute, fliegen einen anderen Flugzeugtyp, die nehmen keine Räder mit. Ich dachte so, was? Das ist so ernst? Naja, und dann war das halt, dann muss ich den erstmal diskutieren, dann habe ich im Endeffekt umgebucht, bin dann mit Umstieg geflogen, hatte auch Bange, dass mein Rad ankommt, hatte auch Schiss, dass wirklich alles ankommt.
Gerade bei Umsteigen, ne?
Ja, der Radkarton war auch offen, also auf der, also kam alles an, aber der Radkarton war offen und anscheinend stand mein Rad ziemlich lang über Kopf. Und dann hatten die Bremsen gar keinen Druckpunkt mehr. Und da hatte ich dann auch ziemlich geringe, da hatte ich ziemlich gerenne dann am nächsten Tag. Aber ich war zum Glück bei meinem ehemaligen Trainer und Trainerin in Wien zu Besuch, und die haben mir dann echt viel geholfen.
Ja, da noch eine Lösung,
genau. Aber ich finde es immer super anstrengend. Das, also ich finde auch die Woche vor so einem Rennen, da bin ich, glaube ich, das sind, glaube ich, auch alle dann froh aus meinem Umfeld, wenn ich da mal weg bin. Also irgendwie ist es immer noch irgendwas, irgendwas musst du immer noch kaufen oder organisieren, und den Radkarton habe ich vorher bei Radläden immer organisiert. Dann musst du das Rad da ja auch, da musst du ja wirklich alles auseinanderbauen. Ich finde es immer unangenehm, beim Rad so viele Schrauben zu lösen. Ja. Und jetzt hat das Rad ja auch noch DI2, dann ist mir kurzfristig noch eingefallen, ja, wie ist das denn mit dem Akku? Eigentlich dürfen Akkus ja nicht in das Gepäckding vom Flugzeug.
Boah, das läuft doch.
Da habe ich den Sattel, da ich das Sattel dann in der Tüte so dabei, weil da die das Ding drin war, die Batterie, der Akku,
Ins Hauptgepäck kann ja ein Akku. Es darf nur nicht ins Handgepäck.
Doch, also, der Akku muss ins Handgepäck.
Akkus
müssen ins Handgepäck, dass du, wenn das brennt, dass du noch was machen kannst.
Ah, okay. Dass du noch ein Kalkgewinja drauf gießen kannst.
Genau. Nee, aber das, genau, das war ein bisschen stressig, aber vor allem, weil halt gerade, glaube ich, an Flughäfen einfach die Hölle los ist. Und die Rückreise, da war ich dann, bin ich im Zug gefahren, hat auch 8 Stunden gedauert, hat ewig gedauert.
Also das heißt aber, du hast zurück zu keinen Radkarton gebraucht, ne? Du hast einen Radkarton für den Hinflug, dann hast du den dort gelassen sozusagen. Und Rückzug dann normal.
Genau, Rückzug. Ich meine, also die Verbindung von Nizza nach Grenoble ist unheimlich schlecht. Aber ich bin dann, hab da drauf geschissen, ich war so müde. Ich habe dann einfach Regionalzug genommen. Hat auch echt lang gedauert, aber war mir da alles recht. Ich habe da gepennt auf dem Boden und das war auch in Ordnung, genau. Mhm. Aber ich finde, aber so prinzipiell, ich hab mir auch vorgenommen für nächstes Jahr, dass ich versuche, bei der Wahl der Rennen, die ich fahren werde, darauf zu achten, weil ich merke, dass mich das unheimlich stresst, diese An- und Abreise. Und das ist fast anstrengend, dass das Rennen, also auch Italy die Weite, alles auseinander, und dann kommt das Rad an und überhaupt, und da musst du ja auch Zeit da einplanen, und Race Across France zum Beispiel war das alles super entspannt, weil es halt um die Ecke war, und die hatten dann sogar, am Ende konntest du den Shuttle buchen, und dann war der Shuttle einfach ein Bus, ein Reisebus mit einem Anhänger, wo du die Räder, wo dieser Safe drin standen, und das war einfach so viel Lebensqualität, und du eh schon völlig am Arsch, du weißt, dass alles ist gut organisiert. Aber ich glaube, da
Kurze Frage nochmal. Du musstest ja dann quasi zum Three Peaks Bike Race. Da war ja nicht die Möglichkeit, was schon nach Nizza zu schicken, ne? Sondern du musstest ja alles, also eigentlich bist du ja in Rennkleidung losgeflogen, weil du konntest ja jetzt nicht noch Zivilkleidung mitnehmen. Oder wie hast du das gemacht?
Also bei Italy Divide gab es quasi so ein Back-Service, Drop-Back oder so. Das gibt es bei vielen Rennen, gibt es das. Beim Three Peaks Race gab es das jetzt nicht. Das finde ich an sich relativ praktisch, weil du hast dann halt im Ziel dann diese Radhose, da haben wir drüber gesprochen, ist ja dann irgendwie auch nicht mehr so schön, ne? Willst du mal loswerden. Dann ist vielleicht ganz entspannt, Sachen zu haben. Aber nee, ich hatte da nichts. Ich bin auch angereist in Radhose nach Wien. Hab mir dann da Klamotten geliehen. Okay. Ich hatte nichts dabei. Ich habe manche haben sich Pakete geschickt, also haben sowohl am Start noch mal was zurückgeschickt oder dann schon von zu Hause was nach Nizza ins Hotel geschickt.
Das wäre mir aber auch zu anstrengend, ehrlicherweise.
Ja, der Punkt ist halt auch, du weißt ja nicht, wann du ankommst.
Ja.
Das ist so eine Sache, da könnten Veranstalter mit ein bisschen mehr Aufwand für alle sehr viel Gutes tun, glaube ich. Weil ich meine, die fahren ja eh mit einem Auto runter, dann kann man ja auch die paar Taschen mitnehmen und dann müssen die Leute halt gucken, dass sie die abholen. Aber da, also ich persönlich finde das, find das sehr hilfreich. Genau. Aber ich meine, du kommst da, du bist dann eh so fertig, mir waren eh alles egal. Wir haben dann da in Nizza am Strand irgendwie gepennt, noch die letzte Nacht, weil wir dann, sind auch, also sind dann zu dritt abends angekommen, haben noch mal kurz geschaut wegen Hotel, haben ziemlich schnell eingesehen, dass das jetzt nichts bringt und dass wir auch gar keine Lust mehr haben, jetzt noch für so eine halbe Nacht irgendwie mega viel Geld zu bezahlen. Und jetzt haben wir eh schon da die ganze Zeit das hygienisch so durchgedümpelt, dann kann man dann auch irgendwie am Strand noch geduscht und dann da irgendwo gepennt.
Das ist doch
War
super.
jetzt echt, war echt, naja, war schon ein bisschen unangenehm, weil da waren auch Fliegen und auch so, ich meine, Nizza, Großstadt, Fahrrad klauen, naja. Und dann waren da auch Besoffene, so einer wollte auf uns drauf pinkeln, so, und ich so, ah. Aber das war auch egal, ich war so fertig, hat mir alles gereicht, ich wollte pennen.
Hast du einfach deine Radhose hochgehalten, ist er weggerannt wahrscheinlich.
Ja, nee, ist so ein bisschen der Nizza ist oben die Promenade, unten der Strand. Und dann haben sie Besoffene gesehen, so, haha, haben nicht getroffen, so, aber trotzdem. Naja, war jetzt nicht so, oh, war ich die schlimmste Nacht. Aber egal.
So, was ist dann jetzt, du sagtest, ey, guck's mal so, was jetzt noch so ist. Also, planst du jetzt noch? Also, wir haben jetzt diesen, was ist das, Triathlon da,
Ja, im
Ironman,
Poolman.
ja.
Da bin ich mal gespannt, wie diese Wanderung, diese 40 Kilometer Wanderung sich gestalten wird. Am Ende bin ich mal gespannt. Schwimmen, so denke ich, naja. Genau, im Poolman, das ist ein Triathlon in Südfrankreich. Zeichnet sich aus über eine anspruchsvolle Radstrecke mit knapp 4000 Höhenmeter über den Isoar. Das ist der Grund, warum ich mitmache, weil das ist ja dann auch cool, macht auch schöne Radstrecke. Naja, und dann fahre ich noch Badlands.
Oh ja.
Badlands habe ich, freue ich mich echt super drauf. Und dazwischen mache ich jetzt noch mit einer Freundin, mit der ich auch Tour de Mont Blanc gemacht habe, fahren wir ein bisschen auf der Strecke von Torino-Nice Rallye rum. Und aber hier entspannt und vor allem viel
Du bist ja
Fokus
um die
auf,
Ecke, ne?
ja, campen an schönen Orten,
Ah, schön, ja.
kochen, Zelt, so Fotos. Und das mache ich auch ganz gern. Das habe ich das Gefühl, brauche ich jetzt auch mal. Genau, das mache ich
Du, ich
dann.
werde neidisch. Hör mal auf. Aber dann Badlands, dann freue ich mich ja quasi schon auf ein, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, das Duell zwischen Marion und dir. Die fährt ja wieder mit, hat sie
Ja,
jetzt
schau,
geschrieben
ja, habe ich auch
heute.
schon gelesen, ja. Aber ich finde es auch schön, dass die Rennen immer besser besetzt werden,
Ja.
dass dann auch, dass es auch, dass du quasi auch als Frau nicht durch, das ist blöd gesagt, dass du nicht durch Anmeldung gewinnst, sondern dass halt
Ja.
da
Ja.
auch, ich meine, das macht ja auch ein Rennen aus, weil es
Ja.
da auch andere am Start sind, die stark sind und da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, super. Ah, davor, ja,
Genau.
also da watche ich auf jeden Fall dort.
Genau, watch the dot.
Badlands
Ich habe es nur gelernt, dass der Pico Veleta gar nicht in der Strecke mehr drin ist.
Okay, so genau habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich bin nur immer durstig, wenn ich das sehe.
Viel schade, weil der ist ja, aber den kannst du dann wohl quasi, das Ziel endet ein bisschen südlich und dann kannst du den quasi noch entspannt
Zum Feierabend.
danach zurückfahren, so.
Als aktive Regeneration.
Genau. Aber der ist nicht mehr dabei in der Strecke.
Ah, okay.
Aber ich fahre den trotzdem, den will ich
Ja.
unbedingt fahren.
Da siehst du. Ja, gut. Dann, ach so, und
Ja.
dann habe ich hier noch die Abschlussfrage. Das müssen wir jetzt klären.
Ja.
Sonst kriege ich Ärger. Woher kommt dein Alpenbezug?
Mein
Warum?
Alpenbiz.
Ja, woher auch immer dieser, also den Alpenbezug, den starken Alpenbezug habe ich jetzt bei dir nicht so gesehen, aber
Was?
natürlich Grenoble und so.
Ja, ich mag Berge. Also ich,
Was
genau,
machst du
ich
da
habe ja.
eigentlich überhaupt?
Ich mache PhD, ich mache Promovieren Informatik.
Ah,
Und
okay.
wie kommt mein Alpenbezug? Also ich hatte eigentlich gar keinen Bergbezug so die ganze Zeit. Und bin ja gerudert, rudert ist ja eher nicht so Berg, ne, ist ja flach. Und zeige jetzt hier nicht so große Höhengewinne aus. Und
Bergauf ist
dann,
auch doof, ja.
und dann habe ich aber Erasmus gemacht in Grenoble. Und dann habe ich das schon relativ schnell ziemlich geil gefunden, berghoch zu fahren und die Aussichten zu haben. Und ja, jetzt im Winter habe ich noch Skifahren angefangen und ich glaube, spätestens jetzt würde es mir schwerfallen, wohin zu ziehen, wo keine Berge sind. Genau.
Was kann ich mir unter PhD in Informatik vorstellen? In welche Richtung geht das da?
Es geht in Richtung, ich weiß nicht, wie sehr ich so ins Detail gehen sollte, in Richtung künstliche Intelligenz, aber eher mathematisch.
Also arbeitest du da mit Algorithmenbildung
Ja,
oder?
es geht eher so um Algorithmen, genau. Es geht eher um, es geht, ist auch eher Grundlagenforschung. Also ich habe kein schönes Anwendungsthema, wo ich dir sagen kann, ich löse genau die eine Sache, Es geht auch eher um Speicherkapazität und so Sachen, also okay. Optimierungssachen, genau.
Nein, also das Unternehmen, für das ich arbeite, wir machen auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz und Bilderkennung, bla bla bla, so
ja, ne? Kommt
das emotionale mir? Erkennung und so eine Geschichte.
Ja, ich genau, bei mir geht es eher um Graphdaten, mhm. also Daten, die miteinander vernetzt sind mhm. und genau, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Rad-Community so...
Nee, aber, aber das ist gleich interessant, weil wir haben sowas, das nennt sich Unified Profile, wo wir genau solche Daten on- und offline vernetzen.
Sehr schön.
So. Da ja, ist nämlich auch, genau. Da sitzen sie auch und
ja.
machen sich
ja, Gedanken. Aber ich, nee, ich arbeite auch. Ich werde auch oft gesagt, kriege oft gesagt, ja, arbeitest du überhaupt? Aber das ist ja, glaube ich, auch alles sehr verzerrend mit Instagram.
Ja.
Und also ich meine, oft, wenn ich Rad fahre, poste ich nichts. Auch wenn im Streetpeaks Race poste ich nichts.
Ja.
Das heißt, wenn ich am Wochenende Rad fahre, dann poste ich meistens nichts. Aber die Leute wissen, dass ich Wochenende habe, weil jeder Wochenende hat.
Ja.
Und wenn ich es am Montag, Dienstag poste, dann denken die Leute, ich habe Montag, Dienstag frei, während die arbeiten. Dabei ja. stimmt es ja auch nicht.
Nee. Du hast einfach nur frei, das Bild zu posten.
Oder ich poste ja auch nicht, wenn ich auf der Arbeit irgendwo rumsitze. Oder heute habe ich den ganzen Tag versucht, irgendeinen Shit zu installieren. Das in der Regel wird das ja nicht geteilt. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen verzerrend.
Ja, na gut. Siehst du, haben wir beide einen Job, ist doch gut.
Ja, ist auch genau. Wichtig ist die Work-Bike-Balance.
Ja, die passt meistens.
Die passt, super.
Also, Lisa, vielen, vielen Dank. Ich fand das wirklich klasse. Sehr interessant.
Ja, habe ich auch gefreut. Ja.
Sehr unterhaltsam. Ich drücke dir alle Daumen für Badlands und was immer da kommen mag. Und,
ja, keine mechanischen Probleme, keine gesundheitlichen Probleme und der Rest läuft schon.
Immer auch lüften und dann läuft.
Genau.
Bremsen entlüften und Hose lüften.
Dann läuft das schon, genau. Schauen wir mal.
Gut, okay. Dankeschön. Bis dann. Ne?
Ciao.